Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Das Rotkäppchen. Jenny, Prinzessin von der Hans. Es war einmal eine krasse Braut namens Rotkäppchen. Die hatte ihren eigenen Style und lief immer mit einer feschen roten Mütze rum, die ihre Oma ihr mal verpasst hatte. Sie chillte so gerade in ihrem Zimmer, als ihre Mutter wieder voll abnervte und sagte, Boyo, Rotkäppchen, geh mal zur Oma und bring ihr einen Korb mit einem Sixpack und einem Big Mac. Ich habe echt null Bock, der Alten einen Besuch abzustatten, aber sie soll vor ihrem Abgang schon noch mal was Gutes futtern können. Rotkäppchen war ein nice Girl und kruste mit dem Fahrrad los. Ihre Mutti konnte ihr noch hinterherbrüllen, lass dich bloß nicht von so einem Assi von der Seite anlabern. Auf dem Weg wurde sie auch direkt von so einem haarigen Typen gescannt und dann stellte er sich ihr auch noch so voll aufdringlich in den Weg. Absolut cringe, der Typ. Ey, jo, Schnegge, ganz allein unterwegs, sagte er. Was willst du, Penner? Antwortete sie. Wo willst du denn hin? Boah, gar nicht neugierig, was? Ich hab ein Meeting mit meiner Granny, also zieh Leine. Da sprintete er los, weil er sich die Schnitte krallen wollte und war als erster bei der Villa. Rotkäppchen schneckte langsam hinterher und kam dann irgendwann auch angegurkt, weil, naja, sie ein bisschen was von dem Alk gesoffen hatte. Sie checkte null, dass der Wolf ihre Oma verputzt und sich wie sie fresh gemacht hatte. Die Make-up-Fresse sah absolut scheiße aus, aber Rotkäppchen war nicht so ein Brain und rief, Jo, was geht? Rotkäppchen ist in the hood, als sie reinkam. Dann bekam sie aber voll den Schreck und rief, Boah, Oma, wie übel siehst du bitte aus? Warum hast du bitte so voll riesige Ohren? Gib einen besseren Sound. Eigentlich wollte sie nur wissen, was das für ein krasser Mascara ist und fragte, Boah, Oma, wieso sehen deine Glubscher so krass groß aus? Damit ich alles besser abchecken kann. Boah, aber Oma, sagte Rotkäppchen, warum hast du so fette Riesengrabscher? Damit ich dich catchen und futtern kann. Und damit mampfte der Wolf das Rotkäppchen. Da kam der Jäger, der alte Spanner, vorbei, schnitt sie zackig aus dem Bauch vom Wolf und stopfte so schweres Zeug rein. Als der Dussel aufwachte, dachte er, er hatte voll die Schönheits-OP und machte erstmal die Fliege. Die Oma war so psychologisch voll traumatisiert Dingsbums da, weil so eklig war das im Bauch vom Wolf. Rotkäppchen und der Jäger gönnten sich erstmal den Big Mac. Danach wurde vorgeglüht und die nächste Fete unsicher gemacht. Und wenn sie nicht abgenippelt sind, dann machen sie noch heute Party.
Bunga Bunga.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast.
Wir sind
Jenny,
Christian
und Elena. Und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern
und nuttigen Rotkäppchen.
In die Welt von Schneewittchen und Röschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns unbedingt ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 67 und dem Thema Piep! Elena, Christian Unsere Hörerinnen und Hörer haben sich bestimmt schon gedacht, was ist das eigentlich für ein Märchen-Podcast, wenn der das wichtigste und bekannteste aller Märchen gar nicht behandelt. Aber keine Sorge, heute, wie ihr das ja unschwer gemerkt habt,
ist es soweit,
denn wir sprechen über welches Märchen?
Rotkäppchen. Und darf ich das bitte mal sagen? Ich finde, Chantal im Märchenland kann gegen dich voll krass einpacken.
Ja, genau. Und deswegen habe ich auch, weil es ja so berühmt ist, ein wenig recherchiert und dabei festgestellt, dass es ja super viele Adaptionen von diesem Stoff gibt. Allein in der Stadtbücherei Gelsenkirchen sind schon mal seitenweise Bücher, die nur den Titel oder damit zu tun haben. Ohne dir jetzt noch was vorwegnehmen zu wollen, Christian, weil du ja auf die Adaption noch eingehen wirst, habe ich mal irgendwie so gedacht, weil ich auch einige Versionen von Schülerinnen und Schülern gefunden habe, die das Märchen in Jugendsprache umgeschrieben haben, habe ich gedacht, boah, irgendwie so eine Jugendsprache-Version finde ich richtig geil.
In unserem zarten Alter von 29 Jahren kann man das noch machen.
Und das hat mich dann voll inspiriert. Was wären denn für euch so Interpretationen, die euch zu schreiben oder sonstigen Sachen anregen würden?
Ich glaube, es ist keine Überraschung, wenn ich jetzt sage, Horror.
Bei mir wäre wahrscheinlich was Musikalisches auf jeden Fall irgendwie, ne? Also ich würde dann auch gleich die Vertonung dazu schreiben und ne, von euch Grazien singen lassen.
So eine hochdramatische, fünfaktige Oper.
Mindestens, ja.
Du darfst dann gerne meine Version vertonen.
Ja, ist gut, kein Problem. Ich bin ja mit einem hiesigen Dialekt vertraut, das kriege ich hin.
Ja, ganz ehrlich, Jenny, wenn du Chantal im Märchenland geschrieben hättest, wofür du dir hoffentlich zu schade bist, aber dann wäre es bestimmt besser geworden, als es geworden ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde direkt hier schreiben.
Filmbashing direkt zum Anfang, finde ich mega, kommt nämlich später nochmal, heute volle Breitseite.
So, und jetzt haben wir auch noch für euch ein paar Rotkäppchen-Namen uns überlegt, also die es gibt.
Und haben wir rausgesucht, euch mal sagen. Genau, zum Beispiel auf Finnländisch, Jenny.
Punahilka.
Und deine Lieblingssprache, ihr dürft raten, welche Sprache das ist.
Le Petit Chaperon Rouge.
Das war gar nicht mal so ganz schlecht. Elena, such dir was aus.
Nimm doch bitte das Russische hier.
Nee, ich nehme
Das ist Griechisch, aber egal. Griechisch ist übrigens...
Aber Russisch ist auch noch irgendwo.
Nein, Russisch ist er nicht.
Schade.
Griechisch ist Kokinoskufitsa.
Okay, ich nehme Piroschka.
Oh,
ich habe es mir einfach gemacht.
Czerwone Kapturek, natürlich, darf nicht fehlen, ne? Oder Röthette.
Das ist auch schön.
Rötluwan finde ich gut.
Rotkapje.
Czerwena Ciapoczka.
Kaperczutia Roja.
Rdecza Kapica.
Little Red Riding Hood.
Kaperucita Rocha.
Sarkangal Witte. Es tut mir so leid für jede Sprache, die wir hier verunstalten.
Raudon Kepureite.
Also wie ihr hört, Rotkäppchen ist weltweit verbreitet.
Und deswegen, wie ihr das mittlerweile schon kennt, ein paar Infos und Hintergründe von mir zum Märchen Rotkäppchen. Steht an Stelle 26 bei den Kindern- und Hausmärchen und geht durch eine mündliche Weitergabe über Johanna und Marie Hassenpflug auf Charles Perrault. Den Titel haben wir ja jetzt gerade schon gehört.
Sag nochmal, Jenny, weil du das so schön ausgesprochen hast.
Le Petit Chaperon Rouge in Conte de ma mère Louis, da haben wir ja auch schon was von gehört, aus dem Jahr 1695 zurück. Ludwig Bechstein übernahm das Märchen 1853 von den Brüdern Grimm in sein deutsches Märchenbuch als Rotkäppchen anstelle Nummer 9. Wir haben euch ja die Originalversion von Charles Perrault eingelesen.
Die ich ziemlich cool finde. Ich kannte die vorher nicht.
Ich auch nicht.
Also sein Witz und sein Esprit, seine Kommentare sind schon immer echt cool, finde ich.
Und er kommentiert auch sehr viel,
ja,
ne?
Ja, ja.
Auf jeden Fall. Das fand ich auch sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Das Märchen hat unterschiedliche Titel, haben wir ja schon auch jetzt hier ein paar andersprachliche Bezeichnungen für Rotkäppchen gehört. Zum Beispiel Rotkäppchen und der böse Wolf, aber es gibt auch nur und der Wolf. Oder auch im österreichischen Burgenland und in Ungarn, wie wir gerade gehört haben, Piroschka. Der ATU ist 333.
Schnapszahl, super.
Stimmt. In der Kategorie übernatürliche Gegenspieler. Und Rotkäppchen gehört natürlich zu den häufigsten bearbeiteten Titeln und auch Parodien am meisten interpretiert. Also da wird man totgeschlagen mit Sachen. Ja. Auch sehr viele aktuelle Krimis und sowas, ne, die irgendwie Rotkäppchen mit im Titel haben. Also fand ich sehr interessant.
Also ich dachte ja schon, dass Aschenputtel schon krass war und ich dachte ja schon, dass Blaubart krass war, aber ich glaube, Rotkäppchen schlägt dem fast nochmal den Boden aus.
Ja, das ging mir genauso. Ich habe gedacht, wow, da gibt es so eine unfassbare Menge zu. Irre.
Und deswegen haben wir uns das schönste Thema ausgesucht, was wir finden konnten. Ne?
Das wird aber erst später verraten. Ja, ihr könnt genau. Ja mal ein bisschen überlegen. Ja. Vielleicht kommt ihr auf die Richtung, in die es gehen könnte.
Ja, wie ihr schon von der Jenny gehört habt, haben auch die Grimms das Märchen leicht bearbeitet übernommen. Also es gibt ein paar kleine Unterschiede tatsächlich. Interessant finde ich, dass bei den Grimms der Wolf nicht nur die Haube aufsetzt, sondern auch die Kleider anzieht, was die Verwandlung vielleicht so ein bisschen glaubwürdiger macht. Ne? Übrigens eine der wenigen Stellen in Volksmärchen, wo ein männliches Wesen, also der Wolf, Frauenkleider anzieht. Da hatten wir in unserer Diversitätsfolge mal drüber gesprochen, ist anrüchig und wenn immer nur gemacht, um irgendwie Listen durchzusetzen, in diesem Fall halt auch. Der wichtigste Unterschied ist, dass der Bauch mit den Steinen gefüllt wird und er sich dann eben quasi zu Tode springt, wie es heißt. Wir kennen das ja auch ähnlich aus Der Wolf und die sieben Geißlein, wo dann auch Wackersteine eben in den Bauch gefüllt werden, er dann aber in den Brunnen fällt und ertrinkt. Was ich bis zur Recherche auch nicht wusste, ist, dass bei den Grimms noch eine zweite Version quasi angehängt ist. Da ist es so, dass dann Rotkäppchen dem Wolf begegnet auf dem Weg zur Großmutter, ihr aber dann davon erzählt und sich eben nicht abbringen lässt und die Großmutter dann in den Trog, der vom Fenster steht, Wurstwasser kippt.
Nee, Wurstwasser, geil.
Weil sie am Tag vorher wohl Würste gekocht hat und der Wolf klettert aufs Dach und wird natürlich von diesem unwiderstehlichen Geruch so angezogen, dass er eben vom Dach in den Wurstwassertrog fällt. Und er trinkt.
Verstehe ich gar nicht, warum sich nicht die Variante durchgesetzt hat.
Verstehe ich auch nicht. Also die wird in den Best of Grimm-Ausgaben auch nie mit abgedruckt. Mhm. Also kannte ich wirklich überhaupt nicht. Kanntet ihr die?
Nein, nie gehört. Also Wurstwasser, ich meine, das finde ich ja noch sehr viel eingänglicher.
Auf jeden Fall. Also es gibt aber natürlich nicht nur Varianten bei den Grimms. Wie du schon gesagt hast, wurde es auch von Bechstein übernommen, ohne größere Varianten. Ich fand es lustig, dass der Wolf das Rotkäppchen damit charmant anspricht. Die ältesten Varianten vom Grundsatz her gibt es seit dem 8. Jahrhundert. Und zwar in einem japanischen Mythos gibt es eine Geschichte. Achtung, Gender getauscht. Ein Mann wird entführt von einer Waldfrau und landet in ihrem Haus und will sich befreien und gibt vor, dass er aufs Klo muss. Und seilt sich dann da ab. Und verschwindet dann eben. Ne? Also okay. Es geht dann so gut aus. Ne? Also
ja, auch, und dann ist Ende.
Dann oder? Ist Ende, genau. Also dann geht der Mythos weiter, aber das ist so eine Episode in diesem Mythos.
Ich geh mal schnell aufs Klo. Oh,
ja, genau.
Fall ich aus dem Fenster.
Ja,
Ende.
Genau, ja, genau. Fand ich so kurios, musste ich euch erzählen. Also eine Variante, wo das schon deutlicher ist, was mal zum Rotkäppchen geführt hat, ist von Eckbert von Lüttich überliefert, der das um 1023, also vor ziemlich genau 1000 Jahren, aufgeschrieben hat.
Krass.
Da wird ein 5-jähriges Mädchen mit einer roten Tunika, also Tunika ist ja im Mittellatein Begriff für Gewand einfach nur, also es kann alles und nichts heißen, von einem Wolf verschleppt, aber die Wolfjungen können ihr nichts anhaben und sie wird gerettet, weil sie getauft ist.
Natürlich.
Also ne, das Christentum, die Taufe bringt, rettet dich und verhindert, dass du eben vom Weg abweichst und rettet dich vor Sünde und vor dem Bösen. Ne? Wenn wir den Wolf jetzt als Satan vielleicht auch deuten wollen oder so etwas theologisch. Es gibt schon eine Variante in Deutschland vor den Grimms, nämlich von Ludwig Tieck, Leben und Tod des kleinen Rotkäppchen, das 1800 gedruckt wurde. Und ich habe da zwei wunderbare Stellen gefunden, die ich zitieren muss. Die wollte ich euch und den HörerInnen hier nicht vorenthalten. Und dann wird auch schon vielleicht etwas klarer, in welche Richtung das hier heute gehen könnte. Es ist ein Dialog jetzt erstmal zwischen Rotkäppchen und dem Jäger. Mhm. Das Rot macht gleich die Augen rege. Wie viel bekömmt ein Kind nicht Schläge, dass ihn das Naschen wohl gereut? Wo sich was Rotes lässt erblicken, ist auch die rote Lippe da und isst und wär's ein unreif Häppchen. Wie selig, wem es möchte glücken, dass er auf seinem Kopfe sah, wie ich, ein schönes rotes Käppchen. Der Jäger, du bist ein Närrchen, gib mir einen Kuss. Rotkäppchen, o geht, der Tobak macht mir nur Verdruss. Jäger, du Schelm, willst du nicht Tobak riechen, wirst du nimmermehr einen Ehemann kriechen. Und ebenso schön zwischen Rotkäppchen und dem Wolf, also da sind sie schon im Bett quasi. Du liegst zu Bett, doch am verkehrten Ende. Ei, Großmutter, was hast du für närrische Hände? Sie sind gut, damit was festzuhalten. Es wollten zu Hause die beiden Alten, dass ich die Nacht bei dir bleiben sollte. Das war es, was ich selber wollte. Sie sagen, es ist nicht gut, in der Nacht zu gehen. Man könnte mir da nicht für Schaden stehen. Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren? Ich kann damit desto besser hören. Das Fenster steht auf, es zieht kalt herein. Lass nur, im Bett wird dir wärmer sein. Ja, und dann habe ich noch eine tolle Variante aus der Provence gefunden, also aus dem Süden Frankreichs, die als Variante vor Perrault gilt tatsächlich. Mhm. Und das ist eine Variante, wie sie vor allen Dingen nach Elenas Geschmack sein
Blut,
sollte.
Blut, so ist Blut und Tod.
Ich zitiere ein paar Sätze. Also es ist so ähnlich und der hat die Großmutter verschlungen, aber eben nicht ganz. Als er satt war, legte er das, was von ihr, also der Großmutter, übrig geblieben war, in den Schrank und das Blut stellte er in einer Schüssel auf den Tisch. Dann setzte er die Mütze der Alten auf, legte sich in ihr Bett, eine Rotkäppchen.
Ich weiß, was dann passiert, das kenne ich.
Ja.
Ja.
Ach, Großmutter, ich habe argen Hunger. Da, öffne den Schrank, daran findest du etwas Fleisch, iss davon. Und während die Kleine von dem Fleisch aß, sagte der Wolf, ho, die Kleine ist das Fleisch ihrer Großmutter, das Fleisch ihrer Großmutter. Und natürlich hat sie auch Durst. Da, trink aus dieser Schüssel mit Wein, die auf dem Tische steht. Während sie trank, sagte der Wolf, ho, die Kleine trinkt das Blut ihrer Großmutter, das Blut ihrer Großmutter. Und dann kommen die Fragen, warum sie dies und jenes hat und so weiter. Damit ich dich besser fressen kann, mein Kind. Und hab, verschlang es der Wolf. Und Ende. Also da gibt's kein Happy End, ne? Da ist es eindeutig als eine Warnung, wovor auch immer gedacht. Ne? Aber da wird keine Gerechtigkeit, die Perrault ja postuliert, umgesetzt.
Ich glaube, die Variante habe ich euch in ganz, ganz kurzer Fassung in unserer Grausamkeitsfolge vorgestellt. Kann das sein?
Ja,
ja,
genau.
Ich habe nämlich gerade so einen Flashback, das kam mir so bekannt vor. Ja.
Krass, dass sie dann die Großmutter futtert.
Ja, und am Ende nicht mehr gerettet wird, ne?
Ja, das ist die Strafe. Man sollte ja nicht irgendein Fleisch aus dem Schrank essen.
Hat uns der Machandelbaum, der Wacholderbaum ja auch schon gelehrt, ne?
Ja, ja, ich schließe da jetzt einfach mal dran an. Ihr wisst ja, dass ich mich an dieser Stelle immer mit möglichen Interpretationen unseres Märchenstunde-Märchens beschäftige. Und wie schon angesprochen, wenn man dazu Rotkäppchen mal ein bisschen recherchiert, muss man eigentlich nicht viel recherchieren, weil man wird förmlich mit sämtlichen Interpretations- und Deutungsansätzen ja nahezu erschlagen. Und das fand ich im Vergleich zu anderen populären Märchen wie Dornröschen oder auch Schneewittchen schon ziemlich erstaunlich, weil ich das so gar nicht erwartet hätte. Ich glaube, wenn man sich dann näher damit beschäftigt und vielleicht dann auch auf das ein oder andere bestimmte Thema eingeht, wird vielleicht aber auch deutlich, warum.
Und die Ironie des Schicksals wollte es, dass Drewermann das Märchen ausgerechnet nicht gedeutet hat.
Ja, vielleicht hat er sich auch gedacht, ach, dazu gebe ich jetzt so nicht auch noch meinen Sinn.
Das haben schon zu viele getan.
Ja. Ja, so oder so heißt das aber ja schon, dass Rotkäppchen nicht nur ziemlich bekannt ist, sondern dass das Märchen ja doch irgendwie etwas aussagen muss, was uns vielleicht auf besondere Weise betrifft oder uns irgendwie auf besondere Weise anspricht. Und dem gehe ich jetzt mal nach und stelle euch hier einige gängige Deutungen gemixt mit so meinen eigenen Gedanken vor. Das gesamte Spektrum an Interpretationsmöglichkeiten kann ich hier aus Zeit und auch Entertainment-Gründen nicht abbilden, denn das würde den Rahmen sprengen. Bevor wir jetzt aber direkt drauf losinterpretieren, gehen wir vielleicht erstmal noch einen Schritt zurück. Denn ich finde, Rotkäppchen hat einen ähnlichen Moment wie auch Schneewittchen. Und zwar diesen, oh, ist die dumm Moment.
Ja, das stimmt.
Wirklich? Ja. Ich finde, du hast das auch sehr schön dargestellt mit deinem naiven Rotkäppchen.
Von Herzen gern.
Aber Rotkäppchen zu ihrer Verteidigung ist etwas jünger als Schneewittchen. Vielleicht macht das noch ein bisschen erträglicher.
Ja, und Schneewittchen macht den Fehler ja auch direkt dreimal, dass sie mit jemandem Fremden spricht und diesen jemanden auch noch reinlässt. Aber auch bei Rotkäppchen weiß jeder und jede, ja, sprich halt nicht mit dem Wolfmädel. Sag ihm halt nicht auch noch, wo du hingehst. Und das liegt ja eigentlich an zwei ganz grundsätzlichen Aspekten, die da drin stecken. Und zum einen ist das, dass der Zuhörer oder die Zuhörerin halt sofort weiß, ja, der Wolf ist halt der Bösewicht in dieser ganzen Nummer. Und das wir natürlich schon als Kind immer wieder gesagt bekommen, sprich nicht mit Fremden. Was für dieses Märchen somit besonders relevant ist, ist somit zum einen die Figurenkonstellation und zum anderen die Moral der ganzen Geschichte. Und diese beiden Punkte schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Und wir beginnen mit den Figuren und allen voran natürlich mit der titelgebenden Hauptfigur. Wir haben hier wieder mal ein Mädchen, dessen Namen Hinweise auf sein Äußeres liefert. Wir wissen, es trägt eine rote Kappe und die Verniedlichungsform, der sogenannte Diminutiv, um hier nochmal meine Deutschstunde zu beleben, zeigt uns eben auch ganz klar, wir haben es hier mit einem süßen kleinen Mädchen zu tun. Wobei man vielleicht auch sagen muss, dass Rotkäppchen auch ein bisschen griffiger klingt, als wenn man sie einfach Rotkappe genannt hätte.
Rotkappen sind Pilze, meine ich, ne?
Kann sein. Ja, ja, botanisch bin ich ja nicht so bewandert, wie wir wissen. Auf jeden Fall entsteht eben der Eindruck von dem süßen, unschuldigen Mädchen. Und der wird ja auch zu Beginn direkt nochmal aufgegriffen, wo es dann eben heißt, ja, da ist so ein süßes kleines Mädchen, das alle besonders lieb hatten. Die Grimms schmücken das sogar noch ein bisschen mehr aus als Perrault. Wir bekommen also sofort am Anfang auch vermittelt, ja, das Rotkäppchen ist schon ein sehr behütetes, vielleicht sogar auch etwas verwöhntes Kind, das alles bekommt, das von allen Seiten auch nur Liebe und Zuneigung erfährt und das in einer absolut heilen und schönen Welt lebt, wo alles gut ist.
Und die Mutter vertraut ihr ja scheinbar, sonst hätte ihr ja auch die Flasche Wein schon nicht mitgegeben alleine.
Ne? Genau, ja.
Und sie überhaupt alleine losgeschickt.
Ne? Ja.
Wir kennen diese Art von Aufbau in etwas aufgeblähter Form, zum Beispiel auch aus Schneeweißchen und Rosenrot, das wir euch in Folge 49 zum Thema Geschwister vorgestellt haben.
Mit dem Lämmchen und dem Täubchen.
Genau. Und da wurde ja erstmal elendig viel Zeit darauf verwendet, zu erzählen, wie rein und gut und schön und vollkommen toll und eigentlich völlig übermenschlich diese beiden Schwestern sind.
Und wie die Töpfe glänzen.
Natürlich. Bei Rotkäppchen ist das nicht ganz so krass, aber der Effekt ist schon derselbe, denn wir bekommen Hintergrundwissen zum Leben der Hauptfigur, die die nahende Gefahr umso größer erscheinen lässt. Und wir erfahren etwas ganz Wichtiges über Rotkäppchen, nämlich, dass es wahrscheinlich nicht in der Lage ist, offensichtliche Gefahren zu erkennen, weil es nun mal nichts über das Böse in der Welt weiß. Und entsprechend ist Rotkäppchen als unschuldig und naiv zu charakterisieren, aber auch als unverdorben, unerfahren und hilfsbedürftig. Ja, das genaue Gegenteil vom Rotkäppchen ist natürlich der Wolf. Der Wolf als Tier hat ja schon seit langer Zeit ein ziemlich schlechtes Image. Das Bild vom gefährlichen Raubtier hat sich ja zum Teil bis heute erhalten. Und nicht von ungefähr haben sich aus ihm ja auch verschiedene Fabelwesen, wie zum Beispiel auch der Werwolf, entwickelt.
Deswegen hat ja eine bestimmte Partei in einem bestimmten Bundesland ja auch erst neulich dafür gesorgt, dass der Wolf wieder auf die Abschussliste kommt mit einem tollen Video, was gewisse Verbreitung in sozialen Netzwerken gefunden hat.
Ja. Natürlich muss man dabei auch bedenken, vor allem früher konnte der Wolf durchaus natürlich eine gewisse existenzielle Bedrohung für die Menschen darstellen. Denn wenn er zum Beispiel ihre Schafe gerissen hat, bedeutete das natürlich schon, dass er den Menschen Geld und auch Nahrung nahm. Andererseits ist der Mensch auch immer näher an den Lebensraum des Wolfes herangerückt, sodass wir schon eine ziemlich komplexe Beziehung haben, in der der Wolf sehr oft der schwarze Peter zugeschoben wird. Und die erkennt man in der Rolle des Bösewichts ja dann doch irgendwie auch wieder. Und er nimmt diese Rolle ja auch in sehr, sehr vielen Märchen ein. Er ist sehr häufig listig und gefährlich. Er ist der männliche, erwachsene Gegenpart zum kindlichen Rotkäppchen, sodass wir hier aber auch ungleiche Machtverhältnisse haben. Weitere typische Eigenschaften des Wolfes sind Habgier und Bosheit. Auch die zeigt er im Rotkäppchen-Märchen, was sich vor allem durch seinen Hunger ausdrückt. Denn eigentlich im so ziemlich jedem Märchen, in der ein Wolf vorkommt, zumindest auch bei den Grimms, hat er immer Hunger. Und in der Vorstellung vom unersättlichen Appetit eines Wolfes liegt natürlich irgendwo auch diese uralte Angst des Menschen, der Wolf würde auch den Menschen fressen. Und auch dieser Aberglaube hat sich bis heute irgendwie erhalten, obwohl wir eigentlich genau wissen, dass das völliger Quatsch ist. Denn Wölfe fressen keine Menschen und laufen im Normalfall sogar eher davor weg, als sie überhaupt anzugreifen.
Aber total lustig, dass es heute bei uns eben so ist. Im alten Rom war es ja ganz anders. Also Romulus und Remus, die Zwillinge, Romulus hat ja so der Rom gegründet haben, die wurden ja von einer Wölfin großgezogen. Und diese kapitolinische Wölfin, da gibt es eine ganz berühmte Bronzestatue, die wurde ja quasi schon kultisch verehrt, ne? Als mütterlicher Aspekt eben.
Ja.
Und heute ist es was Männliches, Fressendes, Verschlingendes und nicht was Weibliches, Ernährendes.
Ja. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube aber schon auch, dass diese damalige Lebenswirklichkeit der Menschen so ein bisschen da auch Einfluss drauf genommen hat. Welche Figuren haben wir noch? Mutter und Großmutter. Und damit haben wir drei Generationen in diesem Märchen versammelt und aus damaliger Sicht die drei Lebensalter der Frau. Mädchen, Mutter und Großmutter. Während das Mädchen für die Unschuld, Reinheit und Unerfahrenheit steht, symbolisiert die Großmutter Weisheit und Liebe, durch ihr Alter und ihre Krankheit aber auch Hilflosigkeit und Vergänglichkeit. Die Mutter als Mittelding ist die pädagogische Instanz, die ihre Tochter ja auch ermahnt, dass sie ganz sittsam sein soll und nicht vom rechten Wege abgehen soll. Denn die Mutter weiß natürlich, anders als Rotkäppchen, dass da draußen in der Welt Gefahren lauern. Und dafür steht in diesem Märchen symbolisch der Wald. Wir haben da in unserer Pflanzenfolge, der Folge 39, ja auch schon mal drüber gesprochen. Der Wald im Märchen ist oft ein Ort voller Gefahren und Geheimnisse. Die Epoche der Romantik lässt da auch wieder grüßen.
Waldeinsamkeit.
Ja, genau. Und im Fall von Rotkäppchen steht der Wald für das Unbekannte, das Ungewisse. Und er repräsentiert die Gefahren, die außerhalb von Rotkäppchens sicherer Heimat lauern. Rotkäppchen generell ist voller Symbole. Als erstes fällt natürlich das rote Käppchen auf. Mädchen haben früher ja Häubchen getragen und das ist eigentlich erstmal ein erneuter Verweis auf die Unschuld und Reinheit des Mädchens. Ein Kontrast dazu bildet dann allerdings die Farbe Rot, denn die steht eben nicht für Unschuld, sondern für Lebendigkeit, Gefahr, Leidenschaft, Leben und auch Blut. Also eigentlich für ziemlich viele Sachen, von denen Rotkäppchen sich eigentlich fernhalten soll. Und ich finde, eigentlich beinhaltet diese rote Kappe auch so ein gewisses Foreshadowing, weil es sagt uns ja ganz klar, Alarm, Alarm, hier passiert gleich was ganz Schlimmes, Gefahr kommt.
Ja, ist eine Signalfarbe.
Weiteren Symbolgehalt haben die Lebensmittel, Kuchen und Wein. Das sind ja eigentlich ziemlich besondere Lebensmittel. Ne? Den Kuchen musste man erstmal aufwendig herstellen. Häufig sind da auch Zutaten eingeflossen, die man nicht so unbedingt jeden Tag zu Hause hatte. Und auch der Wein symbolisiert ja sozusagen den Saft des Lebens. Und die Mutter verweist ja auch darauf, ich glaube zumindest bei den Grimms, dass Rotkäppchen ja auch nicht vom Weg abkommen soll, damit die Flasche nicht zerbricht. Diese zerbrochene Weinflasche steht ja dann auch wieder dafür, dass sie den Auftrag nicht erfüllt, dass der Wein dann eben austritt, heißt, es schadet dann eben letztlich der Großmutter.
Wenn wir nochmal zurück zum Wasser des Lebens kommen wollen, da hatten wir ja auch dann das Wasser und das Brot, also nicht Kuchen und Wein, aber das kann man ja genau gleich interpretieren, dass das eben so die essentiellen Dinge des Lebens befriedigen soll. Und dann kann man es nämlich auch theologisch dann wieder auf Abendmahl, Leib und Blut Christi deuten und so, dass das eben was wirklich Besonderes und was Wertvolles ist.
Aber Wein und Kuchen sind schon noch wertvoller, ne? Weil
Brot, ja, das ist so quasi die fancy barocke Variante, würde ich sagen, ne? Ja.
Ja, weil Alkohol und Kuchen sind ja eher, na, auch Nahrungsmittel, aber eher Genussmittel.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Was natürlich auch wieder interessant ist und worauf sich der Blick auch in jedem Märchen lohnt, ist das Frauenbild. Frauen in diesem Märchen sind hier vor allem die Pflegerinnen, die sich um die Familie und um die Kranken kümmern. Und wir sehen, dass die Mutter das schon dem Kind beibringt, dass das als Mädchen nun mal ihre Aufgabe ist. Und by the way, das ist ebenfalls ein Bild, das sich bis heute erhalten hat. Denn die Care-Arbeit wird noch heute nachweislich mehrheitlich von Frauen in unserer Gesellschaft erledigt. Ja, ganz anders darf dann natürlich der Jäger auftauchen. Er ist hier wieder mal der große Retter.
Mann. Genau. Alpha Male, yeah.
Na, wie wir das kennen, er ist der männliche Retter, der ja für Mut und Rettung steht und die Frauen mit seiner Stärke aus ihrer misslichen Lage befreit. Also eigentlich wie alles wie immer.
Und darf zum Schluss noch den Wein trinken.
Genau, das fand ich übrigens auch sehr witzig, wie Perrault dann schrieb. Ja, und weil ja auch die Tugend belohnt werden muss, durfte er sich dann den Wein gönnen.
Bei den Grimms bekommt er den Wolfspelz noch zusätzlich dazu.
Was ich generell bei Perrault sehr, sehr, sehr auffällig fand, ist so dieser erhobene Zeigefinger. Also ich finde die Moral...
Aber so charmant erhoben, charmant, so süffisant. Ne?
Ja, genau. Also man wusste manchmal auch nicht, meint er das jetzt immer so ganz ernst oder nicht. Aber die Moral wird auf jeden Fall sehr, sehr deutlich. Und auch bei den Grimms, auch wenn sie nicht nochmal extra formuliert ist, können wir das schon sehr, sehr deutlich herauslesen. Das Märchen ist erstmal eine Warnung vor Fremden und zeigt, dass man elterliche Ratschläge eben besser nicht missachten sollte. Unschuld und Naivität sind anfällig für Täuschung und Gefahr. Ja, und am Ende braucht es ja auch dann den Jäger, um die Gefahr letztlich zu überwinden und auch die alte Ordnung wieder herzustellen. Und ich glaube, es ist vor allem diese Moral, die dafür gesorgt hat, dass Rotkäppchen so fest im kollektiven Gedächtnis verankert ist, weil es einfach ein Paradebeispiel für eine pädagogische Erzählung ist.
Lustig ist, dass ja das Böse das Männliche ist und das Männliche aber gleichzeitig die Erlösung ist. Ne?
Ja.
Also ist so, wie soll ich sagen, ne? Wie heißt das? Dingsbums und Dingsbums zugleich. Fluch und Segen zugleich, das meinte ich, genau.
Ja, was die Moral auch sehr trägt und was wir uns an der Stelle vielleicht auch noch mal etwas näher angucken können, weil wir das bisher eigentlich noch gar nicht so gemacht haben, ist, wenn wir den Blick auf die formale Ausgestaltung des Märchens werfen. Zum einen haben wir die Figurenkonstellation, die das Ganze trägt, die auch wieder so diese typischen Gegensätze von gut, böse, stark, schwach, männlich, weiblich tragen. Wir haben eine sehr hohe Symbolik und jedes einzelne Symbol hat auch eine sehr starke Symbolkraft. Also ich glaube, dass nahezu jeder etwas mit der Farbe Rot verbindet und dazu irgendetwas sagen könnte. Zum Beispiel auch Wein oder der rechte Weg. Das sind alles Symbole, mit denen irgendwie jeder etwas anfangen kann. Ein anderer Aspekt, der da aber auch wichtig ist und der dazu beiträgt, das Ganze zu vermitteln, ist die Erzählstruktur, die für Märchen typisch ist. Und da wir uns die noch nicht angeguckt haben, lohnt es sich, glaube ich, an der Stelle repräsentativ mal darauf zu gucken. Wir haben eine Einleitung, die sogenannte Exposition. Darin werden die Figuren erstmal vorgestellt. Dann folgt der steigende Handlungsaufbau, sozusagen das erregende Moment, wie wir es auch aus dem Drama kennen. Rotkäppchen trifft auf den Wolf und der Wolf frisst die Großmutter. Es kommt zum Klimax, zum Höhepunkt, der Wolf frisst eben auch das Rotkäppchen. Dann folgt die fallende Handlung, der Jäger kommt ins Spiel und am Ende die Auflösung, Wolf tot, alles gut. Damit haben wir einen Handlungsverlauf, der sich in verschiedenen Phasen abspielt, was zum einen natürlich auch die Spannung erhöht, denn das Märchen lebt ja letztlich von dem Spannungsverhältnis zwischen Rotkäppchen und dem Wolf, also der Konfrontation von Unschuld und Sünde. Und daraus entsteht zwischen den Figuren eine Dynamik, die ebenfalls dazu beiträgt, den Zuhörer oder die Leserin zu fesseln. Und diese Erzählstruktur ist vor allem in den Grimmschen Märchen, aber generell auch in vielen anderen Märchen immer wieder zu finden und sehr typisch für Märchen. Das heißt, wir haben immer Einführung, steigende Handlung, Klimax, fallende Handlung und Auflösung. Und das ist eine recht simple Schablone, die wir auf eine Vielzahl von Märchen übertragen können. Und ich finde, Rotkäppchen war jetzt ein guter Anlass dafür, diese typische Erzählstruktur im Märchen mal etwas genauer zu erläutern. Denn sie zeigt uns, wie eine scheinbar recht simple Struktur moralische Lektionen und durchaus auch tiefgründige Botschaften vermitteln kann. Wir sehen hier beispielhaft, wie komplexe Themen und menschliche Erfahrungen zugänglich gemacht werden. Und das macht Literatur eben nicht nur inhaltlich, sondern immer auch auf einer formalen Ebene. Ihr kennt das vielleicht noch von der Gedichtsanalyse in der Schule. Form und Inhalt bilden eben immer eine Einheit und das gilt für alle Literaturformen, auch für eine so scheinbar einfache Literaturform wie Märchen. Denn erst durch die formale Ausgestaltung des Inhalts bekommt ein literarisches Werk überhaupt Tiefe. Und Form bedeutet in Bezug auf Märchen eben Erzählverhalten, Erzählstruktur, Figurenkonstellation, Spannungsverhältnis oder eben auch die Sprache. Und selbst bei unseren scheinbar so simplen Märchen können wir all diese Aspekte und auch noch einige mehr interpretieren. Und am Ende sehen wir, wie alles wie so ein Zahnrad ineinander greift und alles irgendwie auch einen Sinn hat. Nichts davon ist zufällig gewählt oder ist einfach so entstanden. Und das macht Märchen dann doch wieder sehr, sehr komplex und das eigentlich auch auf zwei Ebenen. Zum einen auf der inhaltlichen Ebene, wo wir immer wieder feststellen, ja, es geht hier halt wirklich um große, komplexe Themen, die die Menschheit betreffen und meistens auch nicht nur um ein Thema, sondern wir haben komplexe Interpretationsmöglichkeiten und auf der anderen Seite haben wir eben auch eine gut durchdachte, formale Ausgestaltung, die dann auch wieder so komplex ist, dass sie eben genau in diese inhaltliche Schiene greift und alles dann eben wirklich wie so ein Zahnrad miteinander verbunden ist. Daraus ergeben sich dann Mehrdeutigkeiten und man kann Märchen eben auf verschiedene Weise interpretieren. Und das haben wir hier ja auch schon gesehen, dass man zum Beispiel die moralische Interpretation wählen kann, indem man eben sagt, ja gut, Rotkäppchen ist jetzt irgendwie erstmal eine Lektion über die Gefahren in der Welt. Wir können das Ganze pädagogisch interpretieren. Befolge die Anweisung deiner Eltern und höre auf ihre Ratschläge. Wir können, was wir auch schon oft angesprochen haben, das Ganze psychoanalytisch sehen oder tiefenpsychologisch, wo wir uns dann einfach Märchen als Entwicklungs- und Reifeprozess vorstellen und vielleicht mal gucken, welche kindlichen Ängste sind darin verborgen, die wir überwinden müssen. Wir können aber auch eine soziokulturelle Interpretation wählen. Kritik und Reflexion gesellschaftlicher Normen und Werte zu einer bestimmten Zeit werden aufgegriffen, haben wir zuletzt zum Beispiel auch sehr häufig in Kunstmärchen bei Andersen gesehen. Und wir können auch eine feministische Interpretation wählen. Wir fokussieren uns hier ja auch öfter mal aufs Frauenbild und gucken, Ja, wie geht's den armen Damen denn?
Ich werde dazu genötigt. Eigentlich will ich es nicht. Nein, Scherz.
Du Opfer.
Genau. Beta-Mail, Mist.
Ja, einen Eindruck über die verschiedenen Lesarten von Märchen versuchen wir euch hier ja immer wieder zu geben. Aber wenn man zeigen will, dass im Märchen viele verschiedene Facetten einer Geschichte stecken, finde ich, ist Rotkäppchen dann doch irgendwie so ein Paradebeispiel. Genauso deutlich zeigt das Märchen, wie verbreitet bestimmte Motive weltweit sind, wie vielseitig seine kulturellen Darstellungen und Weiterentwicklungen sein können und wie sich auch eine Geschichte auf unterschiedlichen Ebenen und über die Grenzen des literarischen Textes hinaus ausbreiten. Ja, und letztlich sämtliche Kulturgüter von der Kunst über die Musik bis zu Film und Theater beeinflussen kann. Und ich glaube, das ist eigentlich jetzt dein Stichwort, Christian.
Ja, du hast recht, Elena. Ich habe bei der Recherche also Sachen entdeckt, wo ich mir dachte, okay, interessant. Ich musste natürlich wie immer eine Auswahl treffen und habe mich tatsächlich heute mal auf Filme beschränkt. Weil musikalisch habe ich gar nicht so tolle Sachen entdeckt, dass ich die für vorstellenswert hielt. Aber bei den Filmen, ich habe das ja schon angekündigt zu Beginn, ne? Also erwartet jetzt bitte aber keine Überzeugungsempfehlung. Also Rotkäppchen wurde weltweit auch zahlreich verfilmt. Ich habe mich jetzt auf deutsche Produktionen beschränkt und auch nur auf einige. Die erste, mit der ich anfangen möchte, ist von Fritz Genscher. Den Namen kennen einige wahrscheinlich, eher mit Filmen aus den 50er Jahren verbunden. Aber seine erste Verfilmung des Rotkäppchen-Märchens hat er 1937 bereits gemacht. Und es gibt da eine Rahmenhandlung, die in der damaligen Gegenwart spielt. Und da ist das Rotkäppchen-Märchen dann eingeflochten. Also die Protagonistin der Rahmenhandlung schlüpft dann in die Rolle des Rotkäppchens quasi. Und es ist an der Grimmschen Variante orientiert. Der Jäger, der Onkeljäger, wie es in dem Film heißt, der die beiden befreit, hat dann allerdings am Revers einen Reichsadler und ein Hakenkreuz.
Ja, lieber Onkel.
Also natürlich propagandistische Nutzung, eigentlich eher schon Missbrauch dieses Märchens, um halt den Volksdeutschen zu sagen, dass sie eben halt nicht vom rechten Weg, haha, oh. Wortwitz, abweichen sollen.
Oh, das kann man
ne?
wirklich richtig verunstalten.
Ja,
oh,
total. Ne? Es ist aber nicht seine einzige Verfilmung. Es gibt dann auch noch eine Fassung aus dem 1953, wo es dann auch eine ähnliche Rahmenhandlung gibt. Ne? Also ein bisschen entnazifiziert, sag ich mal. Die Rahmenhandlung ist in schwarz-weiß und das Märchen aber in Farbe, um dann auch nochmal diesen Kontrast aufzumachen. Wie wir das ja auch beim Zauber von Oz zum Beispiel kennen oder bei dieser ganz alten Verfilmung von Secret Garden. Das ist auch so als Mittel genutzt. Dann gibt es noch eine Fassung von 1954 von Schonga-Filmen unter der Regie von Walter Janssen. Und das ist für mich wirklich einer der Tiefpunkte der Filmgeschichte. Ich hatte die als Kind auf Videokassette und ich habe die genau einmal geguckt und danach nie wieder tatsächlich.
Weil,
also dieses Rotkäppchen, das ist so ein nerviges Ding.
Die spricht doch so komisch und das hat so mit moralischem Zeigefinger immer unterwegs und ach, ihr dummen Kinder und so.
Und also richtig schön 50er Jahre Idylle mit so einem falschen Lächeln die ganze Zeit. Boah, also ganz, ganz schlimm. Der Wolf, gut, aus damaliger Zeit konnte man das wohl noch nicht besser machen, ist halt auch wie so ein Plüschtier, liegt er da im Bett, ne? Ich hatte die Kassette mal meinem Cousin ausgeliehen und er hatte panische Angst vor diesem Wolf. Okay. Die mussten den Film ausmachen.
Was?
Er ist ein paar Jahre jünger als ich und war damals halt auch, ne? Wirklich noch klein. Die einzige akzeptable Verfilmung, sag ich mal, stammt aus dem 1962 von der DEFA und der Regie von Götz Friedrich. Die ist putzig.
Ich glaube, die kenne ich
auch.
Die
ist echt putzig. Ich habe sie ja auch auf DVD liegen.
Ja, ja.
Da ist das Rotkäppchen auch mal nicht blond, wie in anderen Verfilmungen, sondern dunkelhaarig, aber dann auch ganz brav geflochtene Zöpfchen und so ein Käppchen. Also es ist wirklich ganz putzig. Da sind dann auch so Kinder, die dann ein Häschen und ein Eichhörnchen und noch andere Tiere spielen. Für Kinder wirklich gut. Da ist die pädagogische Absicht auch klar. Für Erwachsene, ja, muss nicht unbedingt sein, finde ich. Es gibt aber auch neuere Verfilmungen. Einmal von 2005 unter Regie von Klaus Gietinger in der Reihe ZDF Märchenperlen. Da ist der Wolf dann so ein so anthropomorph eher, also ein Mischwesen aus Tier und Mensch. Und dann gibt es auch noch eine Verfilmung für die ARD aus der Reihe 6 auf einen Streich unter Regie von Sibylle Tafel von 2012. Ist jetzt nicht so die Vollkatastrophe, aber muss man sich auch nicht angeguckt haben.
Aber ich glaube, Rotkäppchen kann auch echt ein schmaler Grat sein, weil du halt ganz schnell da mit diesem moralischen Zeigefinger bist. Weil selbst bei den Grimms, ich auch bei Perrault, dieser Zeigefinger ist ja schon allgegenwärtig und das ist schon manchmal total, so ein bisschen mit dem Vorschlaghammer, wo du denkst, ja, das hat jetzt vielleicht auch der Dümmste verstanden. Und wenn du dich da natürlich sehr genau dran hältst, dann kommt da auch schnell ein bisschen was Nerviges bei raus, glaube ich, oder?
Ja, finde ich auch, finde ich auch. Es gibt natürlich auch zahlreiche Hörspiele. Ich hatte eins auf Schallplatte mit denselben Sprechern wie unser Gänsemarkt-Hörspiel. Da war auch die Gänsemarkt-Sprecherin das Rotkäppchen und dann im schönsten Österreichisch dann noch am Ende gesagt, dass sie niemals wieder vom Weg abgehen wolle, wenn die Mutter es ihr verboten habe. Zum Hause Kiosk gibt es auch eine ganz gelungene Hörspielfassung. Das sind so die bekanntesten. Es gibt noch viele, viele andere, auch richtig schlechte.
Aber ich glaube, es ist auch schwierig, da irgendwie noch was Neues zu machen, dadurch, dass man so viele Werke und so viele Interpretationen davon auch schon hat, oder?
Ich finde es schwierig, da die Handlungen zu erweitern, weil wir halt dieses Kind als Protagonistin haben. Kann man das jetzt irgendwie nicht beliebig, also meiner Meinung nach nicht so beliebig ausweiten? Zumindest würde mir dann nichts Passendes einfallen. Und ohne, dass dann halt auch die Moral und so ein bisschen verloren geht. Also da kann man schon eine Horrorgeschichte draus machen oder so, ne? Aber dann ist es halt dann für Kinder nicht geeignet und für die Erwachsenen vielleicht doch zu naiv oder so, wenn man es ernst nimmt. Ne?
Aber ich habe noch keins dieser Romane jetzt gelesen, aber es gibt ja auch so viele Bücherinterpretationen davon. Es ist mir aufgefallen, einfach weil ich mal gedacht habe, guck doch mal in der Stadtbücherei, ob du irgendwie eine witzige Adaption oder irgendwas findest, was wir auch hier für unser Intro benutzen können. Und irgendwie habe ich dann festgestellt, okay, es gibt super viele Romane, Krimis, die irgendwie Rotkäppchen, ich meine, ich weiß jetzt im Einzelnen nicht, worum es geht, aber die es im Titel haben.
Also ein Beispiel fällt mir gerade ein, Böser Wolf ist jetzt nicht direkt Rotkäppchen, aber das Wolfsthema auf jeden Fall von Nele Neuhaus, die hier diese Kommissar Dingsbums Roman, ich habe schon wieder vergessen, geschrieben hat. Und da geht es um sexuellen Missbrauch von Kindern tatsächlich. Da gibt es auch dieses Lied von den Toten Hosen, der Böse Wolf, wo das Thema auch dann mit dieser Metapher angesprochen wird. Also das ist auch eine Deutungsvariante.
Also grundsätzlich finden wir diese Thematik schon auch in vielen anderen Genres, auch Filmgenres. Es gab 2011, glaube ich, war es zum Beispiel den Fantasy-Thriller Red Riding Hood unter dem Wolfsmond mit Amanda Seyfried in der Hauptrolle, wo das Ganze dann eben mehr so Gothic-Novel-mäßig aufbereitet wurde. Es gibt auch viele Computerspiele oder Comics, die das Ganze bedienen, aber auch in der Werbung wird das Motiv verwurstet. Denken wir nur an den berühmten Sekt.
Bei Once Upon a Time, das ist so eine Märchen-Fantasy-Serie zum Beispiel, ist es ja so gelöst, dass das Rotkäppchen eine Werwölfin ist und den roten Mantel tragen muss, um die Verwandlung in einen Wolf oder eine Wölfin eben zu verhindern. Das wäre auch nochmal so eine Variante.
Ja, aber daran sieht man doch, man kann sich dem Ganzen auch ein bisschen fantasievoller nähern, als jetzt einfach platt so dieses, ja, wir machen hier halt jetzt einen Kinderfilm draus und da ist dann halt diese doch recht platte Moral drin. Also ich finde, von der Motivik her bietet sich das schon an.
Ja, das Motiv zu verarbeiten schon, aber aus dem das ganze Märchen so zu verwursten,
ja, das wird vielleicht schwieriger. Ja, das musste man dann an manchen Stellen wahrscheinlich wirklich stark verändern. Insgesamt zeigt sich, glaube ich, schon, dass Rotkäppchen auf jeden Fall einen großen Einfluss auf Kultur und Popkultur hat. Es ist ein gängiges Motiv. Jeder kann mit dem Begriff oder der Figur Rotkäppchen etwas anfangen. Und auch der Begriff des bösen Wolfes kommt ja vor allem aus diesem Märchen. Und genau deswegen wird euch da draußen Rotkäppchen ja vielleicht auch schon mal in einer anderen Deutung oder Interpretation begegnet sein. Und als ich gerade so ein bisschen meine Ausführung gemacht habe, habt ihr euch vielleicht gedacht, hä, da fehlt doch was oder man kann das Ganze doch auch irgendwie anders deuten. Und ja, ihr habt recht, ich habe einen Bereich und ich muss zugeben, das ist mir gar nicht so leicht gefallen. Ich habe einen Bereich aus diesen vielfältigen Interpretationsansätzen rausgelassen. Der ist aber doch sehr, sehr präsent und vielleicht lüften wir an dieser Stelle mal, worum es in unserer Folge heute eigentlich gehen soll.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me.
Ja, es gibt tatsächlich auch sexuelle Deutungen von Rotkäppchen und auch von Märchen im Allgemeinen. Und darum geht es heute und Christian wird euch
hat da die jetzt dankbare Aufgabe.
Christian klärt euch jetzt mal auf.
Genau, also liebe Kinder, gebt fein acht.
Erzähl uns den Schwein.
Genau. Ja, also ganz schweinisch ist es gar nicht mal unbedingt, so ein bisschen zwischendurch vielleicht. Ne? Also ich habe zwei Interpretationen, sexuelle Interpretationen von Rotkäppchen ausgewählt. Eine etwas ältere von einem alten Bekannten, nämlich von Bruno Bettelheim. Mhm. Aus dem Buch Kinder brauchen Märchen. Meine Ausgabe hat auch das Rotkäppchen auf dem Cover tatsächlich. Die hält da dem Schattenkind quasi die Augen von hinten zu. Was ich ganz cool finde eigentlich. Das Buch ist von 1975, 76 und auf Deutsch erstmalig 1977 erschienen. Und bevor ich das gleich ausführen werde, erstmal Übertitel wäre Die Überwindung pubertärer ödipaler Begierden. Mhm. Also fangen wir mit dem Rot erstmal an als Farbe. Es ist eine anziehende Farbe, es ist eine emotionale Farbe und aber auch eben eine Farbe der Sexualität durch diesen Reiz und dieses Anziehende. Das Käppchen, der Diminutiv, von dem du schon gesprochen hast, diese Verniedlichung, zeigt eben, das Käppchen ist klein, das Rotkäppchen, also die Person ist auch klein, vielleicht zu klein. Denn diese verfrühte Übertragung sexueller Anziehungskraft durch die Oma, die ihr das ja geschenkt hat, das Käppchen, und dann quasi sowas weitergibt auch, ne? Also Frauenwissen oder so, da aufklärt, also zum Beispiel, meine Mutter wusste zum Beispiel nicht, bis die Menstruation einsetzte, dass Frauen irgendwann eben menstruieren. Und sie dachte als junges Mädchen, sie müsste sterben. Und das hat dann ihre ältere Schwester ihr erzählt zum Beispiel. Ne?
Naja, Blut steht ja auch für Menstruation.
Genau, ne? Ja, genau. Also einerseits gibt die Oma dann dieses Käppchen, aber sie kann die Tür nicht öffnen, weil sie eben im Bett liegt. Also sie weiß dann nicht so komplett ein und da hat er irgendwie wohl eine Begierde oder was auch immer geweckt oder was ausgelöst, was sich dann so ein bisschen verselbstständigt quasi. Diese knospende Sexualität, diesen Begriff fand ich so schön.
Richtig schön.
Ja, sieht Bettelheim eben als Gefährdung, weil das Rotkäppchen eben noch psychologisch unreif ist. Also da passiert was Körperliches wohl offensichtlich, eben vielleicht dann die erste Menstruation. Aber sie ist noch nicht wirklich aufgeklärt und weiß nicht so richtig, was ist das eigentlich, was hier mit mir passiert und was kann ich damit machen. Was macht man besser nicht, um die Moral jetzt noch mal ein bisschen so einzubringen vielleicht. Ja, diese Deutung, dass die Großmutter als Nebenbuhlerin tatsächlich dargestellt wird, fand ich etwas seltsam.
Großmutter?
Ja, genau. Also das ist wohl ein Teil dieses ödipalen Komplexes oder dieses Elektra-Komplexes, dass die Älteren als Nebenbuhler wahrgenommen werden, deswegen beseitigt werden müssen. Ne? Also ja, okay. Ödipus ist ja, dass er seinen Vater ja umbringt, um dann seine Mutter zu heiraten. Ja. Also unwissend zwar auch beides, ne, aber das hat dem Ganzen den Namen gegeben. Das erklärt oder soll erklären, warum Rotkäppchen vielleicht unbewusst dem Wolf den Weg zum Haus der Großmutter weiß, damit der Wolf die Großmutter quasi für sie beseitigt.
Also wenn es jetzt die Mutter wäre, wäre ich noch mitgegangen, weil wir ja auch schon sehr häufig gesehen haben, wie schwierig das Verhältnis von Mutter und Tochter sein kann und dass da häufig auch Eifersucht eine Rolle spielt von beiden Seiten.
Ja, ja, genau.
Aber bei der Großmutter, also sorry, die ist halt alt, die ist halt raus, ne? Also nichts gegen Omis, aber...
Wenn, dann müssten wir das natürlich, wie wir es auch schon öfter mal hatten, dass dann irgendwie zum Beispiel wie bei Rapunzel die Zauberin und die Mutter... dieselbe Person sind, dann Großmutter, Mutter, dann verschiedene Aspekte
derselben. Ja, noch
komplexer, genau, richtig.
Nee, da gehe ich nicht mehr mit.
Ja,
aber erzähl mal weiter.
Ich referiere auch nur, dass ich das gut heißen kann, das habe ich nie gesagt. Gleichzeitig sagt Rotkäppchen aber auch zum Wolf, geh weg, ich bin noch zu jung dafür, weil sie schon irgendwie merkt, aha, also ich weiß noch gar nicht so richtig, was das ist. Ist für mich ein Widerspruch auf jeden Fall. Mhm. Und diese Grimmsche Alternative, die ich erwähnt hatte, wäre dann für Bettelheim quasi Handlungsmuster der Tugend. Also man sollte sich dann, wenn man merkt, oh, da ist irgendwie was und ich fühle mich da irgendwie angezogen oder wie auch immer jetzt, wenn wir das so mal sehen wollen, oder hat mich jemand angesprochen, was mache ich denn jetzt? Dann soll man sich halt den älteren Familienmitgliedern anvertrauen und die können einem dann mit Wurstwasser helfen. Also natürlich übertragen, dann... das Kind durch Gespräche irgendwie so dann darauf hinweisen, hör mal, du bist vielleicht noch ein bisschen jung dafür, es gibt zwar das und so ist das, also aufklären im sexuellen Sinne, im engeren Sinne, aber warte mal noch ein bisschen, so kann man das vielleicht sehen, ne? Und dann die Gefahr des zu frühen Gepflücktwerdens quasi, sag ich mal, dann zu umschiffen. Der Wolf bei Perrault, der wird ja davon abgehalten, das Rotkäppchen sofort zu fressen, weil da irgendwie Leute sind. Also vielleicht Holzfäller oder sowas. Mhm. Und er hat Angst vor sozialer Ächtung, dass er eben ein zu junges Mädchen verführt, also öffentlich quasi. Im Geheimen ist das ja alles machbar, wie wir wissen. Aber öffentlich geht das halt nicht. Bei den Grimms ist der Wolf halt total triebgesteuert. Er spricht halt auch so von leckeren Bissen und so weiter. Ja. Und er muss erst die Großmutter beseitigen, um das Rotkäppchen verführen zu können. Ne? Und eben diese Nebenbuhler-Geschichte kam dann nochmal mit ins Spiel. Also ziemlich komplex und für mein Verständnis zum Teil auch recht abstrus.
Ja, finde ich auch. Also ich würde im Grundsatz mitgehen. Also ich habe auch bei Perrault natürlich, weil ich ja wusste, worum es heute gehen wird, als wir die Märchenstunde eingelesen haben, nochmal ganz bewusst drauf geachtet. Und da kippt das ja auch irgendwann. Am Anfang haben wir erstmal, wie auch bei den Grimms, einfach diese Wolf-Kind-Situation, wo man auch erstmal sagen kann, ja gut, jetzt übertreibt man nicht. Das ist vielleicht einfach erstmal der Wolf. Der will sie wirklich vielleicht fressen, weil er wirklich physischen Hunger hat und nicht sexuellen Hunger. Aber irgendwann, als er dann ja im Bett liegt, ist ja auch nicht mehr die Rede vom Wolf, sondern die Rede vom Sünder. Also das switcht ja seine Beschreibung auch.
Und sie soll sich ja ausziehen dann auch.
Ne? Und dann soll sie sich ausziehen. Das nicht, genau, und das ist ja schon sehr eindeutig, also das kann nichts anderes sein. Und sie sieht ihn ja auch und wundert sich, warum die Großmutter so komisch aussieht. Also sie nimmt ihn ja auch nackt wahr. Und das finde ich ist schon, also ich fand die Szene auch schon ein bisschen eklig beim Lesen, muss ich sagen.
Naja, und offensichtlich war sie so in Wissen, dass sie nicht mal erkennen kann, dass da halt was anders ist als bei ihr. Ne? Mhm. Also der Wolf ist ja ein männlicher Wolf, der muss ja auch einen Penis haben und auch ziemlich haarig sein offensichtlich. Ne? Das wäre auch schon mal ein Unterschied zur Großmutter. Ja, ne? Ja, und dann droht halt die Gefahr, dass das auch schief gehen kann. Ne? Mhm. Ja.
Aber in der Interpretation wird ja nur davon gesprochen, dass sie verführt wird. Nicht, dass das auch eine Vergewaltigung sein könnte.
Genau.
Ne? Ja. Also es ist ja eher so der Punkt, sie hat vielleicht auch irgendwie sexuelle Bedürfnisse, die sie entdeckt und der Wolf verführt sie da und das ist irgendwie einvernehmlich. Wobei die Frage natürlich dann wäre, wie einvernehmlich ist es, wie alt wäre Rotkäppchen, ist das dann in Ordnung oder geht es eher in so eine pädophile Richtung? Aber es ist ja eigentlich nicht die Rede davon, dass das auch eine Vergewaltigung sein könnte, ne? Aber das wissen wir ja nicht.
Das stimmt,
ja. Also ich habe gelesen, dass Charles Perrault auch so ein bisschen autobiografisch da was drin verarbeitet hat, denn er war ja unter Louis XIV, also unter dem Sonnenkönig Ludwig XIV., am Hofe sehr hoch angesehen und hat da seine Geschichten erzählt, sage ich mal ganz salopp. Und er hat da eben aber auch mitbekommen, wie junge Frauen durch Sexualstraftäter ruiniert wurden. Und angeblich hat er das wohl in das Märchen mit einfließen lassen, um so eben auch zu sagen, hallo, also gerade die, die auch sehr nett und freundlich wirken, das sind so eigentlich mit die Schlimmsten.
Ja, und in der damaligen Zeit, wenn du erstmal schwanger warst, dann war auch vorbei.
Ne? Ja, nicht nur das. Also selbst wenn du ja nicht mehr Jungfrau warst, unter welchen zweifelhaften Aspekten man das auch immer nachweisen wollte. Ja. Aber ne, selbst das war ja schon der absolute Ruin. Und da konntest du wirklich deinen kompletten gesellschaftlichen Stand auch verlieren.
Definitiv.
Ja.
Aber kommen wir jetzt zu einer noch besseren Interpretation, wie ich finde. Von Erich Fromm aus dem Jahr 2004. Mhm. Und da wäre die Überschrift Erzählung vom Triumph der männerhassenden Frauen. Klingt schon mal toll, ne?
Okay. Ich glaube, das hat Potenzial, dass ich gleich kotzen muss.
Also, er deutet eben das Käppchen auch als Menstruationssymbol vor allen Dingen, wodurch das Rotkäppchen dann mit ihrer Sexualität konfrontiert wird. Und die Ratschläge der Mutter, eben nicht vom Weg abzugehen und das Glas nicht zu zerbrechen, Freudscher Fehler, Glas nicht zu zerbrechen, sind halt Warnungen, die Jungfräulichkeit nicht einzubüßen. Mhm. Ne? Oder wir kennen das ja im Mittelalter, im Minne sagen Rosen brechen und so. Oder auch selbst hier von Goethe, das ach so harmlose Röslein auf der Heiden, ist ja letztlich auch ein Vergewaltigungslied, wenn wir es so wollen. Ne?
Ja.
Der Wolf hat beim Anblick des Mädchens seine Begierde, die geweckt wird. Und der mutiert dann zum Verführer. Das Rotkäppchen versucht dann, sich selbst zu überzeugen und sagt, ja Mensch, du hast recht. Und die Großmutter freut sich doch über die Blumen. Da kann ich das doch mal machen. Also so eine Selbstentschuldigungsstrategie, die sie da fährt. Und eben das Abweichen vom geraden Weg der Tugend muss nun mal eine Strafe nach sich ziehen, weil das sonst den gesellschaftlichen Normen widersprechen würde.
Ja, bis jetzt kann ich da noch mitgehen.
Der Wolf ist der Mann. Mhm. Er ist rücksichtslos und listig. Sex wird hier als kannibalische Handlung dargestellt, indem der Mann die Frau verschlingt. Ali Schwarzer hat ja auch mal gesagt, jeder heterosexuelle Geschlechtsakt ist ein Zeichen der Unterwerfung der Frau. Mhm. Kann man teilen, muss man aber auch nicht. Und obendrein auch noch wird der Wolf verhöhnt, indem er quasi geschwängert wird. Also er nimmt ja dann Rotkäppchen und Großmutter in sich auf. Aha. Und weil er eben nicht gebären kann, wird er dadurch verhöhnt. Und obendrein werden ihm dann noch am Ende bei den Grimms Steine als Symbol der Unfruchtbarkeit eingepflanzt. Mhm. Und dass also die Frauen hier die Männer mit einem Streich wirklich wegfegen und sie als triebgesteuerte, mädchenhungrige Schweine darstellen. Ja.
Okay.
Also beide Interpretationen, sowohl Bettelheim als auch Fromm vor allen Dingen, sind sehr, sehr kritisiert worden. Aber ich wollte sie nichtsdestotrotz hier mal vorstellen, um eben auch zu zeigen, in welche Richtung das bei Märchen auch mal gehen kann.
Interessant.
Ja, also mir geht's ein bisschen zu weit, muss ich sagen. Aber so diese grundsätzliche Symbolik kann ich teilen. Mhm. Ich meine, dass wir hier unterschiedliche Machtverhältnisse haben, unterschiedliches Alter. Ne, das kann ich alles nachvollziehen, wenn wir den zeitgeschichtlichen Kontext berücksichtigen, dass das für Mädchen existenziell wichtig war, dass sie jungfräulich, unbefleckt in die Ehe ging. Das war das höchste Gut der Frauen, dass du deine Tochter natürlich davor gewarnt hast, lass dich nicht auf irgendjemanden ein. Wenn wir bedenken, da haben wir ja auch in der Folge über die Liebe drüber gesprochen, dass Männer ihre Lust auch außerhalb der Ehe befriedigen durften und das völlig in Ordnung war und dass sie da eben nicht nur zu Prostituierten gegangen sind, sondern dass sie das auch mit Frauen jeglichen Standes machen durften und es war in Ordnung, wenn man es halt nicht so in die Öffentlichkeit gezerrt hat und letztlich war immer die Frau schuld. Das kann ich absolut nachvollziehen, dass man da sagt, das ist eben auch die Warnung davor. Ich gehe auch noch mit, dass ich sage, ja meinetwegen rote Kappe, Menstruation, sie wird gerade erwachsen, sie trifft das erste Mal auf einen Mann, der vielleicht wirklich etwas Sexuelles von ihr möchte und ist damit überfordert. Das kann ich auch alles noch verstehen, aber ja, also viel mehr würde ich da jetzt nicht so reinlesen.
Ich finde einige Deutungsansätze auch etwas schwierig, muss ich sagen, ja.
Aber so das moralische Grundprinzip finde ich auch eigentlich gut, dass man sagt, okay, du solltest nicht mit Fremden sprechen, du solltest aufpassen, weil ich meine, das sind ja wichtige Themen, ne? Kinder sind nun mal die Schwächsten der Gesellschaft, gerade als Eltern, man muss sie auch schützen, das auf jeden Fall. Und auch dieser Aspekt, dass man ja Rotkäppchen eigentlich auch dafür hätte nutzen können, um zu sagen, okay, man spricht tatsächlich auch mehr mit seinen Kindern über Thema Sexualität. Ja, ja, ja. Weil ich meine, wenn du sagst, Christian, deine Mama, und ich glaube, in der Generation war das auch generell so, dass man da auch noch nicht über solche Sachen gesprochen hat.
Früher war das auch ganz normal, dass Frauen nicht unbedingt wussten, was sie in der Hochzeitsnacht erwartet, sondern dass sie das halt irgendwie dann mal so hinter vorgehaltener Hand vielleicht so ungefähr angedeutet bekommen haben. Aber man hat früher, also wirklich ganz früher, darüber nicht gesprochen. Das heißt, das finde ich absolut, dass das Märchen dieses Potenzial dazu hat. Wenn das dann aber wieder genutzt wird und dann so ein allgemeines Männerbashing zu machen, finde ich auch schwierig. Also wie gesagt, unter dem damaligen Voraussetzung sagen, hey, sei vorsichtig, lass dich nicht auf jeden ein, der dir schöne Augen macht. Das finde ich absolut in Ordnung und nachvollziehbar. Lass dich da vielleicht auch nicht von deinen Trieben, die in dir erwachen und mit denen du noch nicht umgehen kannst, steuern. Da bin ich auch noch dabei. Aber dann zu sagen, ja, aber eigentlich hassen alle Frauen alle Männer, weil alle Männer grundsätzlich schlecht sind.
Und sabbernd durch die Gegend
laufen. Ja, also das ist too much. Ja, und das führt auch wieder zu einem Stereotyp, den wir einfach nicht brauchen.
Definitiv, aber dass es dann als Aufhänger dienen kann, eben um auf Sexualität und vielleicht auch drohenden sexuellen Missbrauch kindgerecht das dann mit darüber zu sprechen. Und das ist nun mal wichtig, ich hatte erst vor kurzem eine Fortbildung auch an der Schule zu dem Thema. Mhm. Also die Zahlen, die sind schon echt erschreckend. Mhm. Und wenn das da einen Nutzen hat, bin ich sehr dafür. Ja. Aber alles oder vieles von dem anderen geht mir dann auch zu weit. Mhm.
Ich habe mir heute die Frage gestellt, warum werden Märchen überhaupt sexuell gedeutet?
Jenny hat eine Frage. Das ist eine gute Frage.
Ja, weil ursprünglich die Fassung der Kinder- und Hausmärchen auch sexuelle Anspielungen hatten. Punkt. So, deswegen. Ja, wie wir ja immer sagen, waren Märchen nicht ursprünglich Geschichten für Kinder, sondern Geschichten von Erwachsene für Erwachsene. Hier habe ich zwei interessante Aufsätze von Heinz Rollecke gefunden. Die erschienen 2019 und 2021 in den Musenblättern. Und Heinz Rollecke war Germanist und Erzählforscher und er hat darin gesagt, dass die Grimms aber ihr Werk einem biedermeierlichen Publikum verkaufen wollten. Und unmittelbar nach Erscheinen des Buches, also der Kinder- und Hausmärchen, wurden halt Stimmen laut, dass es ja Passagen gäbe, die anstößig und damit für Kinder nicht geeignet wären. Wilhelm Grimm reagierte dann darauf, indem er diese Sachen ersatzlos strich oder halt abänderte. Wir haben ja schon im Laufe des Märchen-Podcasts so ein paar Beispiele angesprochen, in denen das passiert ist. Zum Beispiel, bei Rapunzel wurde ja der Rotstift angesetzt und die Andeutung, dass sie da so ein paar Schäferstündchen hatte mit dem netten Prinz, die wurden ja gestrichen.
Genau, dass ihre Kleidchen zu eng wurden, weil sie eben schwanger war. Mhm. Wenn wir uns an die Variante von Basilie erinnern, das war ja doch etwas pikanter.
Genau, und interessanterweise sind es immer, auch wie wir jetzt bei Peru gesehen haben, sind es immer die Fassungen, die älter sind, die wesentlich pikanter sind. Und auch dort blieb es dann letztendlich nach den Überarbeitungen bei Händchenhalten und so einer kleinen Verlobungsszene.
Ach, süß. Gold.
Und wie auch bei Rotkäppchen hat sich das ja dann im Laufe der Überarbeitungen gewandt. Ne? Am Anfang, wie wir jetzt bei Perrault gehört haben, hat sie sich noch schön ausgezogen und ins Bett mit dem Wolf gelegt, weil sie da einfach super naiv war und es irgendwie auch so ein bisschen klar war, okay, man will vielleicht Mädchen mit der Moral vor Vergewaltigung warnen. Und die Grimms orientierten sich schon an dem Märchen von Perrault, haben dann aber letztendlich es so abgeändert, dass das Rotkäppchen nur noch ans Bett getreten ist und sich nicht mehr zu dem Wolf gelegt hat, dass man da halt nicht mehr so viele sexuelle Anspielungen hat. Jakob Grimm war der Meinung, dass es keine anrüchigen Anspielungen gäbe, dass diese einfach nur von Erwachsenen hineininterpretiert wurden. Wobei man jetzt auch bei Dornröschen sagen muss, dass es in den Fassungen ja sehr starke Unterschiede gab. Bei Basile 1634 ist es ja noch so, dass steht, dass die bezaubernde Prinzessin von ihrer Schönheit durch und durch erglüht, trug er sie in seinem Arm auf das Lager und pflückte dort die Früchte der Liebe. Ach. Also ich meine, das ist ja schon ganz klar, was passiert ist. Bei Perrault 1697 heißt es dann, ein Prinz sieht auf einem Bett den schönsten Anblick, den er je gesehen hat, eine Prinzessin, die 15 oder 16 Jahre alt zu sein schien.
Immerhin damals schon.
Und ne? ließ sich vor ihr auf die Knie nieder, geht also auch noch. Da erwachte die Prinzessin, aha, sie war wenigstens wach dabei. Und indem sie ihn mit zärtlicheren Augen ansah, sagte sie, seid ihr es, mein Prinz, ihr habt lange auf euch warten lassen. Und dann verlor man keine Zeit mehr, sie schliefen allerdings nicht viel in dieser Nacht. Aber es war zumindest einvernehmlich.
Ja.
So, 1810 hieß es dann bei den Grimms, der Prinz küsste die schlafende Prinzessin und alles erwachte und die zwei heirateten sich.
Das ist doch etwas weniger detailreich, würde ich sagen.
Und dann 1812 bei den Grimms, da lag Dornröschen und schlief. Da war der Königssohn so erstaunt über ihre Schönheit, dass er sich bückte und sie küsste. Und in dem Augenblick wachte sie auf und der ganze Hof starrt. Und dann, Ausgabe letzter Hand, 1857 bei den Grimms, wie er es mit dem Kuss berührt hatte, schlug Dornröschen die Augen auf. Also man sieht schon deutlich, gab ein bisschen Veränderungen und Streichungen. Und auch beim Froschkönig sind Spuren subtiler Erotik zu finden. Die Prinzessin findet dort ihren Bräutigam an einem Brunnen im Wald und dieser wirft die im Wasser verlorene Kugel zu. Ein im Mittelalter eindeutig erotisches Angebot. Mhm. Wusste ich auch nicht, aber
ja, wenn man pikant. Früher hat man häufiger am Brunnen gesessen, offensichtlich. Ne? Und, die,
und mit
Brunnen
irgendwelchen
als Symbol,
Kugeln
ist ja Uterus natürlich, ja, genau. Wieder nach Freud und so. Ne?
Genau.
Ja, die Kugel, die reinkommt, was soll ich mehr sagen? Ne? Also ja.
Ein Grund für die Deutung sexueller Motive in der Märchenforschung kann aber auch sein, dass die ProtagonistInnen immer in der Phase ihrer Reifeprüfung sind, also zwischen 14 und 16 Jahren und damit in dem Alter, wo sie ja ihre eigene Sexualität entdecken. So wird auch die Jungfernschaft von Schneewittchen angezweifelt, fand ich auch interessant. Es wird divers diskutiert, ob sie bei den Zwergen erste sexuelle Erfahrungen gesammelt hatte.
Mhm. Ah ja.
Und auch das Stolpern der Diener, die den Sarg tragen, wird eine rituelle Entjungferung durch Untergebene gedeutet.
Hä? Interessant.
Ja, keine Ahnung.
Ich kenne es eher umgekehrt, dieses Jus primae noctis, was es vielleicht nie gegeben hat, dass der adlige Herr irgendwie das Recht der ersten Nacht hatte, bevor seine Dienerin zum Beispiel geheiratet haben, durfte der da einmal mit ihr ins Bett duschen und sie entjungfern.
Keine
und,
Ahnung, hatte ich
ja,
so auch nicht gehört, aber ich dachte, weil der Sarg ja einmal so auf dem Boden ruckelt, vielleicht ist er dann plötzlich keine Jungfrau mehr oder so, keine Ahnung.
Und der Apfel grünzt. Ja, ja, okay, lassen wir das. Ja.
Ja. Jetzt wird's eklig. Aber ich fand das schon interessant, dass am Anfang, also in den frühen Versionen, sehr deutlich ist und dann immer mehr aufgeweicht und entschärft wurde.
Ja, denkt daran, ich habe vor langer Zeit mal irgendwie einen Auszug aus der Einleitung des Pentameron von Basile gelesen.
Auf Instagram könnt ihr euch das angucken.
Und da flogen ja nur so die sexuellen, vor allen Dingen auch Schimpfwörter. Ich erinnere mich noch, dass sie den Vorhang hob, damit die Waldbühne sichtbar wurde, also den Rock hoch und ihre Vagina dann eben sichtbar wurde. Naja, also, ja.
Die Waldbühne ist
auch ja, ja. Ja, die waren damals einfallsreich, auf jeden Fall. Ich habe interessanterweise auch noch Interpretationen gefunden zum Thema Gewalt und Sex. Und zwar in dem Buch Kopf ab, über die Faszination der Gewalt im Märchen von Karl-Heinz Mallet oder Malé, ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird. Ein Märchen, was wir noch nicht hatten, Hans, mein Igel. Mhm, das ist ganz unbekannt, ja. Lass ich auch mal weg. Aber auch den HörerInnen vertraut der Blaubart natürlich. Unter dem Titel Blauer Bart und Mädchenblut ist das hier besprochen. Und unter dem Titel Meine Mutter, die mich schlacht, ist natürlich der Wacholderbaum besprochen. Und wenn da dann auf Missbrauch oder Vergewaltigung auch nochmal die Rede kommt, dann kann ich das auch nochmal eher auch nachvollziehen oft.
Was ja eigentlich mit dem, was du gerade geschildert hast, passiert ist, Jenny, also dass die Grimms immer mehr entschärft haben, ist uns eigentlich ja schon als Mechanismus sehr vertraut. Wir haben ja in unserer FSK 18-Folge, die Folge 25, über das Thema Grausamkeit gesprochen. Auch da haben wir schon mal thematisiert, dass Märchen ursprünglich nicht für Kinder geschrieben wurden, sondern eben für Erwachsene. Und mit der Grausamkeit verhält es sich eben wie mit diesen sexuellen Anspielungen. Sie wurden teilweise entschärft. Uns kommen sie trotzdem noch immer brutal vor. Also da waren die Grimms nicht ganz so pingelig. Aber diesen Vorwurf gab es eben auch. Dass auch damals schon gesagt wurde, oh, das ist aber auch ein bisschen zu heftig. Deswegen sind manche Märchen ja dann auch im Nachhinein aus den Ausgaben verschwunden. Ähnlich wie das Thema Grausamkeit wird aber auch dieses Thema Sexualität im Märchen bis heute zwiespältig betrachtet. Auch in der Märchenforschung. Auf der einen Seite gibt es eben den Standpunkt, dass die Grimms die Märchen von sämtlicher sexueller Symbolik bereinigt hätten. Die andere Seite findet in den Grimmschen Märchen hingegen zahlreiche sexuelle Anspielungen. Lediglich die weitergehende Darstellung von Erotik fehlt. Und an der Stelle müssen wir vielleicht auch nochmal zwischen Sexualität und Erotik unterscheiden. Das ist nämlich doch ein bisschen ein Unterschied. Sexualität meint wirklich das geschlechtliche Triebverhalten. Zur Erotik gehören dann eben aber auch die seelischen Empfindungen.
Also die Rosenblütenblätter noch auf dem Bettlaken oder so zum Beispiel.
Genau. Egal, ob man da jetzt irgendeine Stellung bezieht. Abseits der Grimms haben, das hast du ja auch nochmal eindeutig jetzt gesagt, Jenny, haben viele Märchen sexuelle Anspielungen. Erinnern wir uns zum Beispiel ja auch an Tausend und eine Nacht, das voll von erotischen Inhalten ist. Also da geht es ganz anders zu, als das, was wir jetzt hier irgendwie so bei den Grimms versucht haben einzudeuten. Und auch wenn die Brüder Grimm in Sachen Märchen als das Maß aller Dinge gelten, ihre Kinder- und Hausmärchen, und das müssen wir uns an der Stelle einfach mal wirklich vergegenwärtigen, sind nur eine Fassung vieler Ausprägungen einer Geschichte. Und diese Fassung wurde eben auch mehrfach bearbeitet. Und dabei ist eben das, was damals als anstößig empfunden wurde, weggefallen. Was man als Argument in der Forschung ebenfalls findet, ist, dass das Wort Märchen ja auch etymologisch vom Mythos abgeleitet wird und die griechische Mythologie auch Einfluss auf die Entwicklung und Verbreitung unserer heutigen Erzählungen hat.
Und bei den alten Griechen in den Mythen wurde ganz schön viel geschnackselt.
Ich wollte gerade sagen, also die Götter und Göttinnen des Olymps, die waren schon mit jedem.
Egal welches Geschlecht oder
egal,
so.
Egal ob Tochter oder ja, wer auch immer. Ja.
Als Goldregen hat Zeus mal irgendeine eingesperrte Dame daheim gesucht und regnete dann auf ihr hier nieder.
Ne? Ja, also die waren ziemlich kreativ. Das hat sich natürlich nicht eins zu eins in die Märchen übertragen. Aber klassische Motive finden wir ja durchaus wieder. Zuletzt hatten wir das in unserer Folge über die Liebe mit Amor und Psyche zum Beispiel auch.
Apuleius war das. Ne?
Genau. Ebenfalls eine Rolle spielen bei diesem Thema natürlich auch Frauen- und Männerbilder, die wir uns da im Märchen auch nochmal ein bisschen genauer angucken müssen. Und der Wissenschaftler Lutz Röhrig, der das Buch Erotik und Sexualität im Volksmärchen verfasst hat, weist darauf hin, dass Märchen vor allem dann, wenn sie sich explizit an Mädchen richten, Sexualität als etwas Böses, Bedrohliches, Schlechtes darstellen. Beispiel dafür ist der Froschkönig, wo wir ja aber auch schon gesagt haben, und das lag jetzt nicht nur daran, dass Christian ihn so lüstern gelesen hat, dass er schon ein bisschen schleimig und aufdringlich daherkommt. Und in der Folge haben wir ja auch darüber geredet, dass sie ihn eben wirklich abstoßend findet, dass sie sich ihm verweigert und er aber ja doch auch zu ihr ins Bett kriechen möchte. Und auch das ist ja schon
übergriffig.
Übergriffig, ja. Richtig. Ja.
Aber dafür landet er ja auch an der Wand, ne?
Ja, zu Recht. Aber da lässt sich auf jeden Fall diese sexuelle Anspielung nicht verneinen. Wir finden das aber auch im Hexenbild, das im Volksglauben durch die Inquisition ja auch sehr negativ besetzt war. Wir hatten das sehr ausführlich in Folge 23, ne? Die Hexe treibt Unzucht mit dem Teufel und dank des Hexenhammers hat sich ja auch ein hochgradig sexuell pervers aufgeladenes Hexen- und damit Frauenbild verbreitet.
Allein, dass ihr breitbeinig auf dem Besen saß, ist ja schon was Unzüchtiges, Richtig. Weil die Damen damals eben auf dem Damensattel geritten sind und die hatten beide Beine auf einer Seite.
Ja. Und auch die passive Prinzessin leidet unter diesem, ja, unter dieser männlichen Perspektive, denn das ist es, was es letztlich ist. Selbst wenn wir berücksichtigen, dass gerade auch die Grimm-Märchen oft aus einer weiblichen Erzähltradition hervorgegangen sind, die das Märchen letztlich final bearbeitet haben, waren Männer. Sprich, es bleibt die männliche Perspektive zurück. Wenn wir sagen, dass das Hexenbild vielleicht in gewisser Weise Einzug in die Märchen gehalten hat, haben wir da ein Männerbild, ne? Denn das Hexenbild war vollkommen von dem sogenannten Male Gaze, also die männlich-heterosexuelle Perspektive, aus der Frauen in Kunst und Literatur betrachtet werden, geprägt. Und wir hatten die Prinzessin im Märchen ja auch gerade erst und da haben wir ja auch über die verschiedenen Arten von Prinzessinnen gesprochen. Da haben wir auch festgestellt, dass sie eben ganz oft Preis, Opfer oder Belohnung für den Helden ist. Und Lutz Röhrig hat dazu eine, wie ich finde, sehr passende Aussage gemacht. Er sagt nämlich, sowohl die Frau als höchster erreichbarer Wert, wie auch das Gegenteil, die Frau als Lustobjekt des Mannes. Beide Positionen sind aus der Perspektive des Mannes gesehen. Und das ist halt so dieses männliche Prinzip von Hure oder Heilige. Mhm. Es gibt nichts drumherum.
Ausnahme ist vielleicht das Wasser des Lebens, das wir eingelesen haben. Da ist es die Prinzessin, die sagt, Mensch, und in einem Jahr kommst du bitte wieder und dann heiraten wir.
Genau, ja, es gibt so ein paar vielleicht kleine Ausreißer. Aber wenn wir dieses Prinzip jetzt auf Märchen übertragen, Hure, Heilige, haben wir so Hexe und Prinzessin, die das vielleicht so ein bisschen verkörpern, vielleicht Zauberin und Prinzessin oder
welche. Zauberin ist die Edelhure.
Genau. Genau. Vielleicht die Stiefmutter dann auch, das ist die Domina.
Ja, wir decken hier alles ab, super.
Das Wichtige ist aber auch hier wieder, diese ganzen sexuellen Anspielungen, die vollziehen sich eben aus männlicher Sicht. Und auch wenn wir uns den Prinzen angucken, auch den hatten wir ja erst gerade gehabt hier im Podcast, er ist ja im Gegensatz zur Prinzessin auch viel leichter entflammbar. Ne? Also wir haben ja ganz oft uns schon darüber lustig gemacht, dass nur ein Blick reicht und er sagt, willst du mich heiraten?
Was antwortet die Prinzessin da, Jenny?
Von Herzen gern.
So ist es.
Ja, und es reicht nur ein Bild und schon ist er Hals über Kopf in sie verliebt und reitet bis ans Ende der Welt. Da kann man natürlich auch spekulieren, ist das dann wirklich die Liebe, die ihn leitet oder nicht vielleicht doch eine andere Begierde?
Um die männliche Ehre vielleicht ein bisschen zu retten, vielleicht kann man solche Märchen aber auch als Erziehungstipps für Männer lesen, dass man halt nicht sofort bei dem erstbesten Reiz dann um die Welt perzen sollte, um da wen, der sich dann vielleicht gar nicht allzu toll herausstellt, gewinnen
Absolut.
Zu wollen.
Und man muss zur Ehrenrettung natürlich auch sagen, zumindest bei den Grimms ist der Prinz ja auch sittsam und heiratet die Dame dann ja auch erst, bevor irgendwas anderes passiert. Der Wolf, wenn wir wieder aufs Rotkäppchen zurückkommen, ist eben eher so der Typ, ich nehme mir halt, was ich will, ne? So der Bad Guy. Und das kann man bei den Grimms oder generell im Rotkäppchen natürlich als Hunger auf Nahrung verstehen. Das kann man eben aber auch auf diesen sexuellen Hunger beziehen. Die Tiefenpsychologie macht das ja ständig. Wir haben es gerade schon angesprochen. Der Turm wird zum Phallus. Die dunkle Kammer ist das weibliche Genital.
Die Spindel und die
Dornhecke. Ja, die Angst vor dem Wald ist die Angst. Sexualangst. Ja, also die Tiefenpsychologie vertritt ja die Annahme, dass unbewusst im Menschen ganz viele seelische Abläufe stattfinden und dass diese unbewussten Prozesse maßgeblichen Einfluss auf das menschliche Verhalten haben und so eben auch zu psychische Störungen entstehen. Eine Triebfeder ist da eben der Sexualtrieb. Und das führt dann meiner Meinung nach, und ich glaube, das ist auch schon ganz gut deutlich geworden, zu teilweise doch recht plumpen Deutungsversuchen. Also nicht jedes Detail muss auch sexualisiert werden. Es gibt aber durchaus auch Interpretationen, in denen das funktioniert, zumal die Urtexte es ja wirklich auch hergeben. Also viele Märchen beinhalten einfach diese sexuelle Komponente und bei den Grimms sind solche Deutungen möglich und es obliegt letztlich dem Leser oder der Leserin zu entscheiden, wie er zum Beispiel die Gier des Wolfes deuten möchte. Beides ist möglich. Märchen bieten da einfach immer mehrere Lesarten.
Ja, beim Rotkäppchen kann ich das noch nachvollziehen, weil er dann auch die Kleidung der Großmutter anzieht, dann wird er so ein bisschen anthropomorph. In anderen Märchen ist er eher so wie der Wolf aus der Fabel. Ne? Und ja, da ist er aber schon menschlicher, und weil er eben ein Mann ist, dann auch irgendwie männlicher. Ne? Also
genau.
Wie Männer gelesen werden können. Ja.
Mhm.
Aber ich finde das total nachvollziehbar irgendwie, dass man das für die Frauen oder für die Prinzessinnen anders gemacht hat als für die Prinzen. Weil im Prinzip musstest du dich damals ja auch so ein bisschen als Frau schützen davor, schwanger zu werden, ohne Ehe und solche Dinge. Das kann dir als Mann ja nun mal nicht passieren. Von daher geht es dann da natürlich eher darum, ja, finde eine tolle Frau, Punkt.
Ja, also da spiegeln sich halt total die damaligen Rollenbilder wieder. Das ist einfach genau das, was wir hier immer wieder sagen, zeitgeschichtlicher Kontext. Tata, das ist auch wieder mal mein Stichwort.
Yeah, let's go.
Wir beginnen mit einem Zitat. Nur selbstständige Weiblichkeit, nur sanfte Männlichkeit ist gut und schön. Dieses Zitat stammt von Friedrich Schlegel, einem Schriftsteller und Vertreter der Romantik. Ihr kennt ihn bereits, wir haben in unserer Folge über die Liebe schon mal darüber gesprochen.
Hätte ich nicht gedacht, dass so ein Zitat schon so alt ist.
Ich auch nicht. Und diese Aussage knüpft auch sehr gut an unsere Folge 61 an, in der es eben um die Liebe ging. Denn da haben wir ja gehört, dass in der Romantik, also in der Wirkungszeit der Brüder Grimm, sich das Verständnis von Liebe grundlegend verändert hat. Ihr erinnert euch, an die Stelle der pragmatischen Vernunft und damit auch Zwangsehe ist in bürgerlichen Kreisen das Ideal der Liebesheirat getreten. Und das hatte natürlich Auswirkungen auf Rollenbilder und damit auch auf das Männerbild. Das ja beim Thema Sexualität, wir haben es ja jetzt beim Rotkäppchen auch gesehen, oft auch dem dominanten Part zugesprochen bekommen.
Und animalisch auch vor allen Dingen.
Genau, Frauen durften nicht dominant, nicht animalisch sein. Dann waren sie Hexen und mussten auf den Scheiterhaufen.
Das war noch Zeiten. Ach, die Welt kann so einfach sein.
Das jahrhundertelang bestehende Ideal des emotionslosen, berufsorientierten Mannes wurde von den Vertretern und Vertreterinnen der Romantik abgelehnt. Und so wandelte sich der patriarchale Hausvater zum sanftmütigen Ehemann. Der gefühlsbetonte Mann, wie Schlegel ihn in seinem Werk Luzinde darstellt, war etwas vollkommen Neues. Also man kann sich das schon wirklich als Revolution vorstellen. Bis dato waren Stärke, Autorität, Sparsamkeit und Vernunft die stereotypen männlichen Eigenschaften, die sich auf die göttlich begründete Herrschaft des Mannes stützten.
Da muss ich gerade so ein bisschen an so ein paar Vaterfiguren bei Jane Austen denken, die dann da auch irgendwie pfeiferauchend im Lehnstuhl sitzen und dem Töchterchen noch ein paar kluge Ratschläge geben, die dann auch gar nicht so unklug sind.
Ja, genau. Ja. Und das wäre halt vor der Romantik absolut undenkbar gewesen. Emotionalität wurde immer dem schwachen weiblichen Geschlecht zugeschrieben. Der Mann definierte sich über seinen Beruf und den Stand in der Gesellschaft. Und das wirkte sich natürlich auch auf die Beziehung zur Frau aus. Liebe spielte in der Ehe lange Zeit eben keine Rolle. Sie war eine reine Zweckgemeinschaft und der Geschlechtsakt zwischen Ehemann und Ehefrau diente einzig und allein der Fortpflanzung.
Und das ist nach Ansicht der katholischen Kirche ja nach wie vor der einzige Grund, um Sex zu haben. Also ein Mann mit einer Frau, ne, und um ein Kind zeugen zu können. Ja.
Warum auch sonst?
Ja, frag mich nicht.
Ja, und das spiegelte sich natürlich auch in der Gesellschaft wider. Vor allem die bürgerliche Gesellschaft lehnte Sexualität als tierisch und dem Menschen unwürdig ab. Wobei dem Mann natürlich schon zugestanden wurde, dass er seinen Sexualtrieb ausleben durfte. Und das konnte er mit Prostituierten tun, mit Frauen aus dem niederen Stand, aber auch mit verheirateten Frauen. Paradoxerweise, Frauen, das ging natürlich gar nicht. Für sie war Unbeflecktheit das Maß aller Dinge.
Das war im alten Griechenland ja auch schon so. Also der Mann durfte da fröhlich durch die Weltgeschichte vögeln, egal ob mit Männern oder mit Weiblein. Ne?
Genau.
Aber die Frau durfte außer ihrem Ehemann niemanden anfassen. Mhm.
Ja. Ja, und auch bei den Römern war das schon üblich, dass sie ihre sexuelle Lust in außerehelichen Affären befriedigt haben. Als das römische Imperium dann zerfallen ist und das Christentum aufkam, veränderte sich dieses Denken so ein bisschen, denn nach christlicher Vorstellung ist ja die Liebe zu Gott die einzig wahre Liebe und irdische Begierden galten als teuflisches Laster und befleckten den Geist und damit eben auch die Beziehung zu Gott. Also Liebe war himmlische Gnade, Sex eben ein teuflischer Trieb und es vollzog sich eine Trennung von Liebe und Sexualität. Und diese Vorstellung finden wir bis heute zum Beispiel im Zölibat.
Ja, ja.
Und du sollst nicht Ehe brechen.
Ja, gut.
Ja, aber ich glaube, das hat noch andere Gründe, weil Vaterschaftstest zum Beispiel damals noch nicht möglich war und damit auch wirklich alles so in der Familie bleibt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, weil du auch quasi das heilige Sakrament der Ehe damit befleckt hast. Ne?
Also auch aber dann, das heißt, keine Ehe. Aber das heißt, es dürfen Männer nicht wie vorher auch jetzt hier so rum.
Eigentlich nicht, das stimmt.
Eigentlich aber, ne, zumindest nicht offiziell.
So ein paar Ausnahmen. Genau. Es gibt ja auch so biblische Spitzfindigkeiten, wann ein Geschlechtsakt auch als vollendet gilt und so. Also wenn er nicht in ejakuliert hat zum Beispiel, gilt das als nicht vollzogen. Und das ist dann quasi okay aus biblischer Sicht, wenn man das so wörtlich nehmen möchte, wie das manche getan haben und ja, vielleicht gut. auch immer noch tun. Ne?
Das ist dann kein Ehebruch.
Ja, genau, stimmt. Das ist halt nur mal so das ein ist kleiner... Das
halt so ein bisschen...
Genau, so ein bisschen... Ne? Ja, ein bisschen so halt.
Naja, das Problem bei der ganzen Sache ist ja auch, Liebe zu Gott ist ja auch gut und schön, aber Kinder mussten ja trotzdem gezeugt werden, denn sonst hat die Menschheit nichts davon und das Gesellschaftssystem funktioniert nicht mehr.
Und dann mussten sich die armen Menschen opfern und dann doch ab und zu genau. miteinander schlafen.
Das ja. heißt, der Beischlaf sollte aber trotz allem nur zum Zwecke der Zeugung vollzogen werden. Und im Mittelalter gab es ja dann auch diese Kalender, die festlegten, an welchem Tag Eheleute Sex haben durften. Und dann gab es da zig Bestimmungen und es blieb auch nicht besonders viel über. Aber das wurde dann eben so geregelt und so glaubte man eben auch dieser sexuellen Lust Einhalt gebieten zu können.
Im Judentum zum Beispiel ist es völlig anders. Da gibt es zwar auch Beschränkungen, gerade im strengen orthodoxen Judentum, aber es ist talmudisch festgeschrieben, dass der Mann beim Sex erst die Lust der Frau befriedigen soll und dann erst seine eigene.
Ja, guck mal an. Im Christentum oder in den christlich geprägten Gesellschaften war es dafür dann wieder so, dass man Frauen bei der ganzen Sache natürlich wieder schön zum Sündenbock machen konnte. Denn tiefgläubige Männer hatten Angst vor weiblichen Reizen, weil sie wohl irgendwie doch gemerkt haben, ja, so sehr ich Gott auch liebe, aber so ganz unempfänglich bin ich vielleicht für Frauen dann doch nicht. Und daran kann
oder
natürlich
für Männer noch schlimmer.
Ja. Und daran kann natürlich nicht ich als Mann oder irgendein verquerer Glaube schuld sein. Nein, das muss ja dann an der Frau liegen. Wie gesagt, in Höchst- und Reinform finden wir das ja im Hexenglauben. Einhergehend mit der Wandlung des Mannes wandelte sich zur Zeit der Romantik dann aber ja auch das Bild der Frau, die tatsächlich ein gleichberechtigter Teil in der Beziehung sein sollte. Liebe als exklusive Zweisamkeit und durch die Betonung des Gefühls, das ja für diese Epoche auch sehr typisch ist, waren das oberste Ziel und die Romantik verlangte von der Liebe die maximale Leidenschaft und damit eben auch den Genuss des Sexuellen. Gleichzeitig sollte Liebe aber auch von überdauerndem Glück, Tugend, Reflexion der eigenen Gefühle sowie der Aufgabe des eigenen Ichs gekennzeichnet sein und die Dauer und Bindung des Paares waren dabei besonders wichtig, was dann in der Folge schon auch dazu führte, dass das Sinnliche dann doch auch wieder so ein bisschen ins Unterbewusste zurückgedrängt wurde. Die schwarze Romantik, auch über die haben wir schon mal gesprochen, in unserer Angstlust-Folge thematisierte die dunkle Seite von Liebe und auch Erotik und beschäftigte sich zum Beispiel mit Sadomasochismus oder auch Perversion. Und außerdem griff sie auch den Typus der Femme Fatale auf. Die ganz strenge Tabuisierung von Sexualität löste sich in dieser Zeit also auf. Liebe und Sexualität wurden zu einer Einheit. Von der großen sexuellen Revolution können wir hier aber natürlich trotzdem noch nicht sprechen. Die dauerte noch eine kleine Weile.
Und da hat es sich ja dann auch wieder gelöst, dass Liebe und Sex nicht unbedingt Hand in Hand gehen müssen, genau. Was auch völlig in Ordnung ist.
Was zur Zeit der Grimms natürlich auch eine Rolle spielte, ist die industrielle Revolution. Ihr wisst ja, durch die Landflucht, durch das Strömen der Menschen in die Städte kam es zu sehr viel Armut, Massenelend und eben auch Massenprostitution. Die führte zu Armut und natürlich breiteten sich auch sexuelle Krankheiten aus, wodurch Sex dann eben auch wieder dieses Schmuddel-Image bekam und ja dann irgendwie vielleicht doch nicht mehr so das war, was man so abfeierte.
Und viele sexuell übertragbare Krankheiten, Syphilis und so weiter, waren damals nicht heilbar genau. Oder kaum heilbar, irgendwie. Wenn ihr an Florence Foster Jenkins zum Beispiel denkt, die hat hier ihre Haare durch die Arsenbehandlung, was glaube ich, verloren, weil sie auch Syphilis von ihrem Mann da in der Hochzeitsnacht weitergereicht bekommen hat, sag ich jetzt mal. Ne? Also Beethoven zum Beispiel ist ja durch die Syphilis auch taub geworden und dann am Ende auch mit einer Bleivergiftung daran gestorben. Ne? Genau. Also das war schon wirklich lebensbedrohlich dann, ja.
Richtig, und das schadete dem Image von Sex natürlich auch. Insgesamt muss man aber schon sagen, die Romantik war schon recht fortschrittlich. Also das hätte ich tatsächlich auch gar nicht so erwartet. Das war mir in dem Ausmaß auch nicht klar.
Zumindest in der Theorie. Ob das in der Praxis immer so war, ist
genau,
die Frage.
Genau, die Praxis haben wir ja beim Thema Liebe auch schon mal angesprochen. In der Praxis war das natürlich schwieriger, vor allem, weil man natürlich bei allem, was neu ist, auch immer erstärkende konservative Kräfte hat, die sagen, nee, das geht nicht. Ich meine, das sehen wir ja in unserer heutigen Zeit auch. Wenn da irgendwie was Neues kommt und eine Weiterentwicklung, dann gibt es auch immer sehr viele Menschen, die sich dagegen sträuben und sagen, das geht nicht, weil war immer so.
Das war noch nie da, genau.
Das ist der Verfall der Gesellschaft.
Trotzdem
der Untergang des Abendlandes.
Trotzdem finde ich, muss man sich so ein bisschen fragen, was ist denn da passiert, wenn das vor über 200 Jahren schon angestoßen wurde, dass wir heute zum Teil immer noch über ähnliche Probleme reden. Und da muss man natürlich auch sagen, dass da auch der Nationalsozialismus eine große Rolle gespielt hat. Denn in den 20er Jahren zum Beispiel ist es ja auch so gewesen, dass Frauen sich emanzipiert haben, die Mode wurde viel freizügiger, diese klassischen Rollenbilder wurden aufgebrochen, Frauen konnten plötzlich auch völlig androgyn daherkommen oder maskulin.
Homosexuelle, egal welchen Geschlechts- oder auch transsexuelle Travestie, in Berlin zumindest der 20er Jahre war das gang und gäbe. Also gab es Dutzende einschlägige Etablissements, also Kneipen oder was weiß ich. Ne?
Ja.
Einige auch etwas anrüchiger, natürlich einige ganz normal, sag ich mal. Und das wurde halt durch die Kriminalisierung vor allen Dingen männlicher Homosexueller, durch den Paragraph 175, der aus dem Kaiserreich stammt, aber dann eben noch von den Nazis verschärft wurde. Dadurch, dass sie dann auch ins KZ gekommen und umgebracht wurden, dann nochmal, ja, also wurde wieder ausgelöscht, im wahrsten Sinne des Wortes zum Teil.
Ne? Im Prinzip haben sie ja komplett den Fortschritt, den es im Rollenbild von Mann und Frau gab, ausgelöscht und
Die Frau halt wieder Kinder gebären sollte für Volk und Reich und Führer, ne? Und,
Genau. Und das Ganze ist ja dann auch erst nach einer sehr konservativen Phase in den 50er, 60er Jahren so langsam wieder aufgebrochen und musste sich im Prinzip wieder wiederholen. Wäre der Nationalsozialismus nicht gewesen, wäre wahrscheinlich vieles besser. Aber auch dieser Teil, vielleicht wären wir heute schon einen ganzen Schritt weiter. Und ich finde das ganz interessant, weil wir immer sagen, ja, diese Rollenbilder, das ist alles so alt. Und ja, das stimmt. Aber es hat eben schon vor hunderten Jahren diese Bewegungen gegeben, die das hinterfragt haben. Aber es hat immer irgendwie einen Punkt gegeben, wo es sich nicht weiterentwickeln konnte. Und wenn wir natürlich solche tradierten Rollen wiedergeben, dann geben wir hier auch nationalsozialistisches Gedankengut weiter. Ne? Das muss man sich einfach mal bewusst machen. Das sind nicht immer nur die Sachen von vor 1000 Jahren, die sich gehalten haben. Da haben die Nazis, glaube ich, einen ganz großen Anteil, dass das immer noch so ein aktuelles Ding ist.
Und das zum Teil halt auch bewusst historisch in Anführungszeichen verfälscht, dass das eben damals auch schon so gewesen sein soll, was es aber de facto nicht war. Aber dann passt dann auch dieses Bild von dem haarischen, blauäugigen, blond bezopften Mädchen, was dann da durch den Wald schlängelt im kurzen Röckchen, ne? Und von dem starken Onkeljäger mit Parteiabzeichen am Revers dann gerettet werden muss.
Das können wir ja spoilern. Auf diese Thematik werden wir im Laufe des Jahres auch nochmal eingehen. Was können wir denn heute festhalten? Ich glaube, auf jeden Fall können wir sagen, ja, Sexualität im Märchen ist definitiv ein Thema. Was aber ja eigentlich, finde ich, angesichts der Tatsache, dass Märchen sich mit halt diesen großen universellen Themen der Menschheit beschäftigen, eigentlich ja auch nicht verwunderlich ist. Denn wenn wir wissen, dass Märchen für Erwachsene geschrieben wurde, wäre es ja irgendwie dumm, davon auszugehen, dass man gerade das Thema für Erwachsene ausspart, oder?
Ja, aber was in allen Märchen so ist, dass Sexualität im engeren Sinne gar nicht dargestellt wird.
Genau.
Ne? Also eher so in Andeutungen oder mit Wortspielen vielleicht. Also es ist dann auch jedem Leser, jeder Leserin klar ist, aha, darum geht's jetzt also. Aber jetzt nicht irgendwie wie in einem Schundroman oder man kann das ja auch ästhetisch machen, dann der Akt an sich beschrieben wird.
Aber so weit waren die damals ja auch noch nicht. Ne? Also ich glaube, dass es überhaupt diese sexuellen Anspielungen gab oder dass die Grimms sie ja dann auch wieder rausnehmen mussten, zeigt ja, die Gesellschaft war ja überhaupt nicht so aufgeklärt, dass sie das irgendwie verpackt hätte.
Naja, auf der anderen Seite im Hexenhammer, da werden ja schon Fragen gestellt, ob sie da sich, was weiß ich, XY wo auch immer eingeführt hat oder was der Teufel ihr wo reingesteckt hat, sag ich jetzt mal
aber ganz klar. Aber das ist wieder unter dem Deckmantel Kirche und Glaube.
Ja, ja, aber da wurde ja also en Detail oder auch diese Bußkataloge für Mönche und Nonnen. Also wenn du dich mit einer Kerze befriedigt hast, dann musst du drei Vaterunser bieten, wenn man mit dem Holzstock dann gleich fünf oder was auch immer. Ne? Also das scheint es ja durchaus gegeben zu haben. Ne?
Natürlich gab es auch Pornografie und sowas schon. Ne? Aber ich glaube, in der Literatur war das wahrscheinlich noch zu früh, um da noch weiter irgendwie ins Detail zu gehen.
Zumindest in großer Verbreitung.
Ja. Und ich glaube, auch die relativ klaren Anspielungen von Perrault waren auch schon sehr pikant dann für die damalige Zeit. Ne?
Also ich glaube, da haben die Damen schon hinter dem Fächer gekichert.
Das glaube ich auch. Ich meine, der Umgang mit Sexualität damals war ja ein ganz anderer. Und ich glaube, die haben sich schon gedacht, oh, der Perrault hat aber wieder, ne? Bei den Grimms ist das ja ein bisschen weniger offensichtlich als vielleicht jetzt bei Perrault. Inwieweit es ihnen gelungen ist, ihre Märchen zu entsexualisieren, finde ich aber auch streitbar. Also ich würde nicht sagen, dass es unbedingt gelungen ist.
Nee.
Ne? Also die Deutungsmöglichkeiten sind schon immer noch da.
Bei Rapunzel werden ja trotzdem am Ende die Zwillinge geboren. Richtig. Zum Beispiel. Und die müssen ja irgendwo herkommen.
Ja, und ich finde auch die hohe Symbolhaftigkeit, die wir in den Märchen haben, die lassen ja manchmal auch wirklich keine andere Interpretation zu.
Also Wilhelm Grimm würde euch da widersprechen, aber okay.
Ich finde das aber auch gar nicht es ist ja auch nicht falsch. Also die Anlagen dazu sind ja in den Urtexten gegeben. Und damit ist es ja auch nicht komplett an den Haaren herbeigezogen, wenn ich sage, ich deute es und lese es auf diese Weise. Ich glaube, was man berücksichtigen muss, es ist eben eine von mehreren Lesarten. Man kann Märchen sexuell deuten, es sind aber auch viele andere Deutung möglich, weil Märchen eben diese Vielzahl von Interpretationsansätzen bieten und je nachdem, welchen Ansatz ich halt wähle, kann Sexualität darin eine Rolle spielen, muss es aber nicht.
Aber ich hätte auch gar nicht dramatisch gefunden, wenn sie es drin gelassen hätten, weil ich finde, das ist ja auch bei Filmen zum Beispiel so, als Erwachsener siehst du immer andere Sachen als Kinder. Ich habe zum Beispiel, ich meine, ich kannte jetzt nicht die Perrault-Version, aber ich habe früher jetzt nicht gedacht, weil Rotkäppchen sich da jetzt ans Bett des Wolfs stellt, dass da irgendwie eine Vergewaltigung oder irgendwas Sexuelles, also das ist halt irgendwie als Kind sieht man das ja auch nicht so. Deswegen fände ich das voll in Ordnung, wenn man es so gelassen hätte.
Aber damals waren die Erwachsenen scheinbar auch so bieder, dass das Anstoß erregt hätte. Und ja, dann hätte die Mutter vielleicht beim Vorlesen im Kinderzimmer dann rote Wangen bekommen.
Genau. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, deswegen haben die Grimms ja das dann auch so gemacht, dass sie es rausgestrichen haben.
Wir haben schon ganz andere Sachen auch zensieren müssen. Auch dieser Vorwurf der Areligiosität zum Beispiel. Das war ja auch ein halber Skandal. Und das ist ja, Sexualität ist ja noch eine ganz andere Thematik.
Was ich an diesem Thema sehr spannend fand, ist gar nicht so diese welche pikanten Details gibt's da, kicher, kicher, kicher. Ich finde das Thema Sexualität im Märchen vor allem deshalb spannend, weil wir aus einer völlig übersexualisierten Welt auf dieses Stück Literatur gucken. Also bei uns ist Sex ja allgegenwärtig. In Film, Fernsehen, in der Werbung, im Internet, in den sozialen Medien. In den sozialen Medien. Pornos verbreiten sich über Smartphone so schnell und so leicht wie noch nie. Als Frau pusht es immer noch deine Karriere, wenn du dich ausziehst. Und wenn man sich irgendwie ein bisschen freizügiger zeigt, dann kriegt man automatisch auch mehr Follower. Also wenn wir das auf unserem Instagram-Kanal machen würden, dann hätten wir wahrscheinlich schon ein paar Leute mehr.
Haut rein, ich glaube, mein Typ ist nicht so gefragt.
Es gibt ja in unserer Zeit eigentlich gefühlt gar keine Tabus mehr. Und ich meine, zum Glück muss man auch sagen, wird über Sexualität inzwischen viel offener gesprochen. Es wird viel mehr aufgeklärt. Aber mit so einem Hintergrund auf eine Zeit zu gucken, in der das eben ganz anders war, in der Sexualität ganz anders gelebt und wahrgenommen wurde, fand ich total spannend, weil man sich halt schon irgendwie fragen muss, interpretiere ich jetzt mit meinem Hintergrund da einfach dann auch zu viel rein? Und vor allem, man kennt ja viele Erzählstrukturen auch aus den heutigen Geschichten. Also gerade die Paarung böser Wolf und unschuldiges Mädchen, das finden wir in jedem Liebesfilm, das finden wir in jedem Groschenroman,
das finden wir
in
jedem Porno. Ist nicht hier auch so 50 Shades of Grey oder
ja,
so quasi?
Twilight, das, ne? Ja, Twilight, alles.
Ja, natürlich,
in ganz, ganz vielen modernen Literaturerzählungen ist das gegeben. Das ist uns ja einfach komplett vertraut. Und was mir auch nochmal total bewusst wurde, ist halt dieses Stichwort Male Gaze, also diese männliche, heterosexuelle Perspektive, mit der Frauen betrachtet werden. Das haben wir hier im Märchen auch. Wir haben uns damit schon beschäftigt und wir haben ja auch schon gesagt, ja, auch durch die weibliche Erzähltradition wird das ja zum Beispiel auch bei der Prinzessin an manchen Stellen versucht aufzubrechen, aber schreitet ja doch immer die Gesellschaft als korrigierendes
Korrektiv.
Als Korrektiv ein, dankeschön.
Und die Grimms haben da ja auch durchaus stark bearbeitet, ne?
Ja, und wir finden ja gerade auch zum Beispiel in diesem weiblichen Ideal von der Prinzessin eine Objektifizierung.
Hatten wir ja auch bei der Prinzessin, als eine Prinzessin, wahre Prinzessin Besitze, ne?
Ja, genau, sie ist Besitz, sie ist Opfer, sie ist der Preis für den Helden, sie ist Heiratsmaterial, ne? Frauen werden immer danach beurteilt. Ja, selbst hier in dem Schwank mit der klugen Else sagt der Hans, oh ja, die ist gutes Heiratsmaterial, weil die kann das und das, das reicht mir, das nehme ich. Also selbst da finden wir das. Und das ist letztlich auch wieder eine komplett aktuelle Debatte, die wir immer noch führen. Denn in Film und Fernsehen ist dieses Thema mit diesem Male Gaze total aktuell, weil wir da eben das Problem haben, dass wir mehrheitlich lange Zeit und auch immer noch, nur männliche Regisseure haben und wir dadurch immer auch eine männliche Sicht präsentiert bekommen, die Frauen eben oft als Objekt darstellen.
In der Werbung ja zum Beispiel auch, wenn wir an irgendwelche komischen Sexy-Hexies denken, die dann dafür irgendwelche Glücksspielsachen Werbung machen oder hier lokal.
Für Handwerksbetriebe oder
so.
Lokal
sowas. Dann für so einen Motorradbetrieb, wo die dann in Hotpants da ganz lasziv sich da regelt und über die Schulternecke schaut. Und so denke ich mir, wenn das das einzige Mittel ist, was ihr wählt, ja, herzlichen Glückwunsch. Ne?
Ja, wir haben das aber auch in Filmen. Da gibt es dann nackte Frauen, bei denen man sich fragt, okay, warum muss die jetzt nackt sein? Wir haben Sexszenen, bei denen wir immer nur die Geschlechtsteile der Frau sehen, wo man sich fragt, okay, ist das jetzt für die Szene unter den Film wichtig, dass die jetzt Sex haben? Nein, eigentlich ist es komplett irrelevant. Wir haben das mit der Art, wie Frauenkörper gefilmt werden. Wir haben so Darstellungen wie die High Heels im Bett, die Frau, die am Morgen danach das Hemd des Mannes trägt. Das sind alles männliche Blickwinkel, die sich aber inzwischen irgendwie so als Norm festgelegt haben. Und natürlich, wenn wir als Zuschauer einen Film oder auch ein Buch lesen, das aus diesem Male Gaze geschrieben oder gefilmt wurde, nehmen wir den ja quasi auch ein. Und das wirkt sich auf unsere Wahrnehmung auf, das wirkt sich auf die Selbstwahrnehmung von Frauen auf und das reproduziert und vertieft eben Stereotype.
Aber das ist nicht nur, also sicherlich auch im extremen Maß, aber eben nicht nur bei männlich-weiblicher Sexualität. Es gibt mittlerweile ja sehr viele und zum Teil auch richtig gute Spielfilme mit schwuler Thematik. Und da frage ich mich auch manchmal, also warum muss diese Sexszene jetzt so explizit gezeigt werden? Ja. Nicht, weil ich prüde bin oder das nicht auch hübsch finde anzugucken, je nachdem, wer da so spielt. Ne? aber wenn ich da keinen künstlerisch-ästhetischen oder dramaturgischen Grund habe, das jetzt so en Detail auch zu zeigen, dann denke ich mir, ja, komm, du willst halt Zuschauer gewinnen und mehr auch nicht. Das finde ich irgendwie so ein bisschen billig.
Ja, voll. Der Gegenentwurf dazu ist halt dieser Female Gaze. Also das ist die weibliche Sicht. Und die meint eben aber nicht, ich fokussiere mich dann jetzt halt einfach auf den nackten männlichen Körper und zeige nur noch nackte Männer. Das bedeutet es nicht. Nein, das bedeutet eine Fokussierung auf die Geschichte, auf Charakter und Persönlichkeit. Das heißt nicht, dass Frauen nicht auch Nacktheit und Sexualität zeigen und inszenieren.
Oder Triebe haben.
Nein, überhaupt nicht. Ne? Und dass Frauen das verteufeln. Darum geht es nicht. Es wird aber anders dargestellt. Und ich habe manchmal so gefragt, fallen euch da Beispiele ein, wo euch das mal aufgefallen ist? Oder Filme, wo ihr sagen würdet, das bricht irgendwie aus? Oder auch Bücher?
Also manchmal merkt man schon bei Büchern, ist mir das aufgefallen, ich kann jetzt kein Beispiel nennen, aber da merkt man, ob das eine Frau geschrieben hat oder ein Mann. Ich habe neulich noch Knut Hamsun gehört, Hörspiele, Gott sei Dank nicht gelesen. Der hat ja den Literaturnobelpreis auch gewonnen und so. Und dachte ich mir, also dein Frauenbild, also war für deine Zeit schon völlig überholt. Da dachte ich mir, wenn das eine Frau geschrieben hätte, das hätte mich vom Hocker gehauen. Ne? Oder bei Luise Rinser fällt mir das ein, eine Schriftstellerin. So vor allen Dingen 50er, 60er, 70er Jahre war sie bekannt. Also da merkt man schon, obwohl sie recht konservativ und katholisch so in einigen Ansichten war, dass sie da auch Liebe und Sexualität anders darstellt, als es ein Mann getan hätte, glaube ich.
Man merkt es auch, mir sind zwei Beispiele eingefallen. Es gibt einmal, weil ich ja hier die Horrorfilmfraktion immer bediene und Horrorfilme, das muss man halt ehrlich sagen, triefen mehr noch als vor Blut, einfach vor Sexismus. Es gibt in jedem Stereotypen-Horrorfilm die vollbusige Frau, die sich aussieht, Sex hat und dann halbnackt vor dem Killer flieht, bis sie dann ermordet wird. Und es gibt von 2017 einen Film, der trägt den Titel Revenge, ist ein Regiedebüt von einer französischen Regisseurin, Corchie Fareja. Irgendwie so wird sie ausgesprochen, wahrscheinlich komplett falsch, es tut mir leid. Und sie hat einen Rape-and-Revenge-Film gedreht, also Rape-and-Revenge, Rache und Vergewaltigung, ist ein Subgenre im Horror, wird häufig dafür kritisiert, dass es sehr voyeuristisch ist, weil es eben immer darum geht, dass ein oder meistens mehrere Männer eine Frau vergewaltigen, wie ein Stück Dreck liegen lassen, die Frau dann quasi eine Art Wiedergeburt erlebt und auf Rachefeldzug gibt und die Männer dann, die sie geschändet haben, möglichst brutal tötet. Und sie spielt eben damit, greift am Anfang auch ganz schön diese ganz stereotype Erzählweise auf, auch diesen Male Gaze und dreht es halt am Ende komplett um und lässt dann den Antagonisten das komplette Finale lang Splitterfasernacht mit seinem unfassbar durchtrainierten Körper durch literweise Blut schlittern und rutschen und ich weiß nicht was. Und das bringt einfach diese ganze Problematik wunderbar auf die Spitze und das ist halt auch auf Metaebene ein wunderschöner Kommentar zu dieser ganzen Problematik, die leider, leider nicht nur in Horrorfilmen, sondern in der ganzen Filmbranche immer noch sehr präsent ist. Ein anderes Beispiel gab es im Game of Thrones Ableger House of the Dragon. Da gab es eine Schlüsselfolge, in der es zu einer Annäherung zweier Protagonisten kam, die so oder so schon ziemlich hätte schief gehen können von der Inszenierung, weil es sich um ein ungleiches Machtverhältnis handelt. Wir haben wieder den sexuell sehr erfahrenen, sehr triebhaften Mann, die unschuldige 15-Jährige. Game of Thrones-like Onkel und Tante sind sie auch noch. Und das ist eine Folge, die von einer Frau inszeniert wurde und die in einem Bordell spielt. Es gibt sehr viele nackte Menschen, es gibt sehr viele Sexszenen, aber die Atmosphäre und Darstellung ist eine komplett andere. Und sie wurde dafür auch sehr, sehr gelobt, weil man da eben gesagt hat, ja, es geht. Es geht eben dabei nicht darum, dass Frauen nicht Sex haben möchten, es geht nicht darum, dass Frauen das nicht zeigen möchten, sondern es geht eben um die Art der Darstellung. Und auch wenn man das nicht immer so formulieren kann, wie du das auch sagst, Christian, es fällt eben auf. Und wenn wir über Sexualität sprechen, und deswegen auch dieser kleine Exkurs, dann sprechen wir bis heute über Stereotype Darstellung von Männern und Frauen, über Stereotype Darstellung von Sexualität, über Stereotype Darstellung davon, wie Sex abzulaufen hat, wie die Frau dabei auszusehen hat, wie der Mann sich dabei zu verhalten hat. Und das alles beeinflusst, trotz aller Offenheit und Aufklärung, die wir uns immer so auf der Fahne schreiben, ja trotzdem das Bild von Frauen und Männern.
Für Menschen allgemein, ne?
Natürlich, ja, ja, ne? Absolut.
Also bei sexuellen Minderheiten, also ich denke von schwulen Männern, lesbischen Frauen und so.
Das gibt es übrigens auch.
Da gibt es mittlerweile ganz tolle Gegenbeispiele, dass das nicht so, also wenn ich an meine Kindheit und Jugend zurückdenke, was gab es da irgendwie, den bewegten Mann? Ja, da hättest du dich entscheiden können, ob du die Megatucke oder irgendwie der Metzger in Lederkluft wirst.
Ja, genau.
Ich bin weder noch geworden, aber... Ich hatte da kein Vorbild. Ne? Also Gott sei Dank gibt es da mittlerweile andere, differenziertere Darstellungen.
Aber immer noch zu wenig. Also man spricht auch von dem White Gaze. Ne? Also Hautfarbe spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Man spricht von dem Queer Gaze. Es gibt den Straight Gaze. Also das gibt es alles. Aber das ist halt in der Debatte jetzt noch nicht so ein großes Thema wie dieses Male Gaze Ding. Es ist eben immer noch alles zu wenig. Und ich finde, es ist einfach wieder mal ein Punkt, wo wir sehen, dass noch immer sehr, sehr viel in festgefahrenen Mustern abläuft. Und ich finde immer interessant, dass wir das im Märchen ja erkennen und wir kritisieren das und wir sagen, das ist falsch, aber wir schaffen ganz häufig nicht die Übertragung auf das Heute. Und wenn die gemacht wird, dann heißt es wieder, das war ja immer schon so. Oder das muss man ja jetzt nicht auch. Und man kann ja nicht jede Minderheit berücksichtigen. Und das geht ja jetzt auch nicht. Und Frauen sind ja sowieso auch immer zu überempfindlich. Und ich finde, Märchen und Sexualität ist ein Thema, was, wenn wir mal darüber nachdenken, wenn wir anfangen, das zu deuten, dann werden die zu einer Reflexionsfläche für den eigenen Status quo. Und dann stellen wir einfach fest, wir landen eben bei ganz aktuellen Debatten. Dieses Male-Gaze-Film-Ding war jetzt nur ein Beispiel. Da könnten wir auch ganz viele andere Sachen nehmen, die uns einfach zeigen, ja, hey, wir müssen halt hinterfragen, was in unserer Welt immer noch passiert, was in unserer Welt immer noch normal ist. Und wir sind einfach noch nicht so weit, wie wir sein müssen.
Und wir müssen dann aber auch mal wirklich einen ernsthaften Blick in die Historie werfen, wenn wir schon so argumentieren wollen, dass es dann halt immer auch andere Beispiele immer gegeben hat. Und das eben wie zum Beispiel durch die Nazis oder durch Prüderie der Biedermeierzeit oder was auch immer, viele fortschrittliche Entwicklungen dann wieder zunichte gemacht wurden. Das stimmt einfach nicht, dass manche Sachen eine Erfindung der Neuzeit sind. Ja. Einer der ältesten Hieroglyphentexte zum Beispiel ist die Darstellung eines homosexuellen Geschlechtsaktes.
Ja, und auch ins Jetzt gucken. Und im Prinzip jetzt auch gucken, was ist jetzt immer noch verbesserungswürdig oder was findet überhaupt gar keine Darstellung. Weil im Prinzip ist es ja, wie du sagst, es ist sehr einseitig irgendwie immer dargestellt. Und man muss natürlich auch andere Stimmen dazu hören, dass man nicht immer nur diesen Stereotypen dann hat.
Und deswegen lohnt es sich eben auch mal in Texte zu gucken. Wir machen das jetzt mit Märchen, das kann man natürlich mit Gedichten, mit sämtlichen literarischen Textsorten machen. Aber es lohnt sich einfach mal zu gucken, was für Themen haben wir, was ist der zeitgeschichtliche Kontext. Es lohnt sich einfach mal, sich die Zeit zu nehmen, mal zu interpretieren, weil Interpretationen immer dazu führen, dass sie uns Denkansätze für unsere Zeit geben und dass sie uns zeigen, hey, Moment mal, diese Debatte haben wir zum Beispiel jetzt gerade in dem und dem Bereich. Warum ist das so und was ist eigentlich das Problem?
Und an Nichtdarstellung kann man ja auch sehr vieles erkennen.
Und auch in Führungspositionen wie Regisseure, Autoren, sonstige Dinge halt auch diverser werden, weil dadurch bekommt man halt auch einfach viel mehr Stimmen, die irgendwie was zu diesem Thema sagen.
Aber gerade in puncto Regisseure oder auch Dirigenten oder so muss ich gerade dran denken, da hatten wir gerade in den letzten Jahren extrem viele Skandale, wo das Machtverhältnis eben auch sexuell genutzt wurde oder von den ganzen kirchlichen Skandalen, ja, die ja immer wieder aufschwielen.
Gut, das haben wir ja auch immer. Ich meine, auch bei Hollywood oder sonstige Dinge, dass Machtverhältnisse ausgenutzt werden und halt auch Sexualität ausgenutzt wird, um da gewisse Dinge durchzudrücken, um Karrieren zu fördern oder nicht zu fördern, dass Frauen da ausgeliefert sind. Ich meine, das hat ja MeToo auch dann gezeigt.
Ja, aber ich finde, das ist eben die eine Seite, aber die andere Seite davon ist ja, was mache ich damit? Ich kann halt was lesen und dann lege ich das Buch in die Ecke oder ich kann einen Film gucken und dann sage ich, okay, der war unterhaltsam, finde ich ganz gut. Das ist auch in Ordnung und man muss nicht immer alles hinterfragen. Man darf auch einfach mal konsumieren, aber es lohnt sich eben, mal die Zeit zu nehmen und Sachen zu interpretieren, zu analysieren, vielleicht mal mit einem gewissen Blickwinkel aus der damaligen Zeit da dran zu gehen, zu reflektieren, was bedeutet das denn aber alles aus meiner Sicht und was sind vielleicht auch bei mir selber Baustellen, bei denen ich merke, ja, ich halte mich für einen aufgeklärten und modernen Menschen, aber ich habe vielleicht Stereotype, Denkmuster genauso übernommen, weil eben schon zum Beispiel im Märchen dieser männliche Blickwinkel als das Nonplusultra verkauft wird. Und das setzt sich bis heute durch. Und bei Märchen, da sage ich ja, okay, Märchen weiß ich irgendwie, ist irgendwie scheiße, okay, das habe ich verstanden. Aber wenn ich dann die Frau in High Heels sehe, die sich bückt und dem Mann ein Bier aus dem Kühlschrank holt, dann finde ich das völlig normal.
Ist schon komisch, ja.
Also ich fand das sehr interessant, bei was für Gedanken ich da gelandet bin. Ich meine, vielleicht sagt ihr da draußen, ach ja, das ist auch genau wie bei Bruno Bettelheim, das ist viel zu weit hergeholt, was du da gemacht hast. Aber ich finde, gerade diese Beschäftigung mit Sexualität führt uns eben zu ganz vielen heutigen Thematiken und Problemen und Dingen, die da im Unrein liegen. Und sich einfach mal die Zeit zu nehmen und sowas auch mal als Reflexionsfläche zu nutzen, finde ich sehr bereichernd.
Ja, und wir hoffen, dass wir mit unseren Folgen zu Prinzessin und Prinz und damit dann auch letztlich Folgen über Männlichkeit und Weiblichkeit da nochmal ein paar Türen geöffnet haben und die heutige Folge damit auch so ein bisschen vorbereitet haben, natürlich. Ja, und wenn wir nicht gestorben sind,
hoffen wir, dass ihr ganz viel mitnehmen konntet und vielleicht der ein oder andere Denkansatz für euch auch neu ist oder ihr auch denkt, da denke ich mal weiter drüber nach.
Und damit verabschieden wir uns. Piep!